So, es waren zwei Sätze, mein Freund, glaube ich, oder?
Ich habe nicht mitgezählt. Auf geht's.
Die Stussbärchis. Der Podcast mit Herz und Hass von und mit Danny und Rocco. Wir wünschen allen ZuhörerInnen viel Spaß mit der neuen Folge.
Jetzt ploppt das hier nicht mehr. Ey, wie scheiße hier. Es hat schon
geschäumt es dafür.
Es hat schon geploppt, meine Damen und Herren, an den Empfangsgeräten. Denn wir nehmen gerade das zweite Mal auf, weil ich eine falsche Einstellung am Mischpult vorgenommen hatte und einfach meinen Kollegen von der Aufnahme ausgeschlossen habe.
Viele Leute hätten es gefreut, aber hey, sorry, ich bin immer noch da.
Er ist immer noch da. Hey.
Ein Dierkirsch. Und das haben wir eben schon geprobt in der ersten Aufnahme. Na, Danny, wo kommt Dierkirsch her?
Ich glaube aus Luxemburg.
Ach was, nein.
Doch.
Ja, oh. Die letzten Tage. Bin gestern wieder zurückgekommen und erzähl euch gleich einen Schwank aus Luxemburg. Oh.
Ja, und ich habe gesagt, ich kenne das noch sehr gut von meiner Zeit als Tourneebegleiter. Und das gab es immer dann in dem der Orden heißt Esch-Sur-Alzette. Den Namen vom Club habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf.
Ein Orden?
Der Orden, ja.
mit wem warst du unterwegs? Mit irgendwie einer Loge oder?
Nein, Esch-Sur-Alzette ist keine Ahnung, wie das da hieß, da der Club. Aber ich war mit diversen Bands da. Ich war auch mal, ich glaube, ich war auch mal mit Herrn Dwayne Peters mal in Luxemburg.
Ah, hey, nachher erinnere mich gleich, wenn wir aufgehört haben aufzunehmen, dass wir dieses Stichwort nochmal kurz besprechen. Oh, ich leihe jetzt schon ein bisschen, weil ich gar nicht mehr gewohnt bin zu trinken. Ich war mit meinem Sohn unterwegs und war die ganze Zeit der Nüchterne, aber tatsächlich nicht ganz. Ich habe jeden Abend ein lokales Getränk getrunken und dieses Dierkirsch habe ich halt nie getrunken, weil immer, wenn ich nach einem lokalen Getränk gefragt habe, haben die mir nicht das Dierkirsch gegeben, aber es stand halt überall rum da, besonders an jeder Tankstelle, ne? Diese Riesenhallen, wo Zigaretten und Alkohol verkauft werden, genau. Was da Tankstelle heißt. Irgendwie so vier Zapfsäulen und dann, keine Ahnung, Metro.
Zehn Kassen für Tabak verkauft. Ja.
Hey, da war eine Verkäuferin, ich habe mir das halt mal reingezogen, ne? Da war eine Verkäuferin, die hat die permanent, die ganze Zeit, wo ich da war, und ich hatte viel Zeit oder so, hat die nur Kartons aufgeschnitten und Stangen Zigaretten so an andere Mitarbeiter verteilt, die wiederum eingekramt haben. Junge, war da was los?
Ja, also vielleicht für die ein paar Peoples, die das nicht kennen. Zigaretten sind halt steuerfrei, ne? Oder ziemlich steuerfrei in Luxemburg.
Auf jeden Fall super günstig.
Super günstig im Vergleich zu Deutschland. Und wir haben das früher auf Tour auch mal gemacht, dass wenn wir wussten, es geht nach Luxemburg oder in die Nähe von Luxemburg, dass wir immer so einen Abstecher mit dem Tourbus dann gemacht haben und da dann alle wie die Bekloppten dann, ich habe damals ja Tabak immer gekauft, hier Schwarzer Krauser. Und das waren so große Tonnen, die ich da mal gekauft habe.
Also, als ich geraucht habe, habe ich auch viel Schwarze Krause rauchen müssen, denn irgendein Kumpel hat für irgendwie, kennst du diese Studi-Jobs, ich laufe rum und verteile Tabak, um dann irgendwie cooler dazustehen, ne? Also so Promotion, und da war einer, der hat mal für Schwarzer Krause, einer aus unserem Freundeskreis, da was gemacht und hat uns dann abends, keine Ahnung, wer da zurückkam, so 4-5 Päckchen Schwarzer Krause hingestellt. Und wir so,
ich glaube, bei Schwarzer Krause war das speziell bei mir der Lokalpatriotismus, weil halt eben von Tabak Brinkmann, das ist ein Bremer Tabakwerk, das Zeug halt eben kam. Und jetzt, man möge mich berichten, falls es noch Raucher unter unseren Zuhörern gibt, die Schwarzer Krause rauchen. Ich bin auch der Meinung, dass das ein unparfümierter Tabak war. Also Tabakzigaretten werden ja sonst immer parfümiert mit irgendeinem Scheiß. Und ich glaube, Schwarzer Krauser war einfach nur brutal hart. Er hat seinen Namen nicht ohne Grund. Der ist wirklich ein tiefschwarzer Tabak und ein ganz sehr, wirklich sehr intensiver Tabakgeschmack. Ich habe das aber zu meiner zu meiner Zeit als Raucher genossen, weil ich habe gesagt, entweder rauche ich richtig oder ich rauche gar nicht. Und ich habe dann immer Schwarzer Krauser geraucht. Oder wenn ich es mir leisten konnte, habe ich mir Golden Virginia Tabak gegönnt. Aber der Golden Virginia, ich glaube, der war damals, als ich noch geraucht habe, so Schwarzer Krauser war, glaube ich, immer so 6,50 Euro, das 40 Gramm Tabakpack, die Tabakbeutel, die man da in der Tanke oder im Tabakladen kaufen
Euro
konnte.
Oder Mark? 6,50 Mark.
Nee, Euro, 6,50.
Okay.
Ich habe vor 6 Jahren erst aufgehört beim Rauchen. Ne? Und wenn es mir aber dann mal ein bisschen besser ging oder ich vielleicht auch durch Duty Free an Golden Virginia rangekommen bin, habe ich mir den gegönnt. Aber der kostete im Laden irgendwie 9,50 Euro. Fast 10 Euro kostet dieser Tabakbeutel. War aber auch ein sehr leckerer Tabak. Und das ist so ein Tabak, den hat mein verstorbener Onkel immer der Musikliebhaber, der hat den immer geraucht. Und das war halt, bist volljährig und bist bei deinem Onkel und dann sagt dein Onkel, lass mal hier dieses Marlboro, lass das mal weg. Ich dreh dir mal eine Zigarette mit meinem guten Tabak, als wenn dein Tabak gut ist und andere schlecht ist. Tabak ist generell scheiße. Wenn ihr nicht noch nie in euer Leben geraucht habt, fangt bloß gar nicht mit dem Scheiß erst an. Aber
Und ich finde, mittlerweile wirkt es irgendwie richtig assi. Irgendwie, man hat sich so dran gewöhnt, dass Rauchen, ja, also aus meinem Freundeskreis rauchen immer noch welche. Aber ich denke immer, es ist so unnötig.
Und die sagen selbst auch. Ganz ehrlich, ich war letztens auch wieder in einer alten Punkerkneipe in Bremen. Zum Glück bei geschlossener Gesellschaft, weil das ist halt auch eine Raucherkneipe. Und dann wäre ich ansonsten wie so ein geräucherter Aal da wieder rausgekommen. Und da haben halt dann dementsprechend nur 3-4 Leute geraucht an dem Abend. Aber weil wir halt alkoholische Getränke zu uns genommen haben, dann habe ich irgendwann meinen Kumpel angemeint, so, ich werde es bereuen, dass ich so, gib mir mal eine Kippe. Ne? Und dann habe ich ich rauche also ab und zu, aber wirklich nur ganz, ganz selten.
Partyraucher.
Ja, nee, Partyraucher ist das gar nicht mal. Das ist eher so, da habe ich halt Bock drauf. Also jetzt nicht unbedingt, weil ich da wieder Gelüste nach habe, aber einfach so, das passt jetzt so in diese Situation gut rein. Und dann
kann ich sehr gut nachvollziehen.
Von den anderen Sachen habe ich seit 6-7 Jahren jetzt die Finger gelassen, aber also von Rauchware, aber Tabak habe ich schon mal hier und da mal wieder geraucht so das ist so, also für mich ist das okay.
Ich verurteile das nicht, ich halte es nur für
nein, aber
so
Tabak
irgendwie
ist halt,
irgendwie aus der Zeit gefallen, irgendwie
gekommen.
Ist Rauchen so
Außer Zeit gekommen, aber irgendwie gehört das in dieser, wenn ich dann mit meinen alten Punker-Kumpels zusammen bin und da sind, also wirklich, muss ich auch sagen, da ist wirklich ein überwiegender Teil ist doch am Rauchen. Da gehört das irgendwie auch dazu und das stört mich. Also ich sag mal so, wenn ich irgendwo hingehe und ich komme in so eine total verqualmte Bude, dann nervt mich das auch. Aber wenn ich irgendwo bin, und ich bin da so früh, dass halt noch nicht so viele Leute geraucht haben und dann wird es halt erst mit der Zeit etwas verqualmter, dann stört es mich nicht. Aber es stört. Also,
nee, es stört mich tatsächlich, wenn man mit Kumpels so zusammenhängt und es ist, also keine Ahnung, man sitzt um einen Tisch rum oder auf Sofas und so und einer nach dem anderen steht immer auf, geht raus und raucht. Ich habe das Gefühl, dass sie die ganze Zeit so ein Kommen und Gehen und
ja,
gar
das,
nicht
das
einen
mag ich auch
rumhängen,
nicht.
Das ist so ein Stress.
Ja, das mag
ich denke, lass uns einfach sitzen und saufen. Pipi machen ist ja schon anstrengend genug.
Ja, ich mag das auch nicht. Ich oute mich jetzt auch. Ich mag es auch nicht, wenn meine Kollegen halt alle Viertelstunde, halbe Stunde gefühlt dann nach unten fahren und eine Kippe rauchen. Wo ich dann auch denke, ey, wenn ich die Pausen jetzt mal zusammenzähle, die die am Tag machen zum Rauchen, da komme ich auf 2 Stunden Mittag. Ne? Also finde ich auch nicht gut. Und ich finde auch finde auch nicht gut, dass man vom Gesetz her Rauchen während der Arbeitszeit genehmigen muss. Und man muss es genehmigen.
Ja.
Finde ich aber nicht gut.
Ja, okay. Genug Platz fürs Rauchen. Ich wollte noch ein bisschen hier von Luxemburg erzählen. Hier, ich habe nämlich mit meinem Sohn einen Roadtrip gemacht. Das war richtig krass. Also das war richtig schön. Genaueres erzähle ich auch gleich im schönen Part. Aber ich kann euch einfach sagen, wir haben durch einen Bekannten, der im Rollstuhl sitzt, so richtig, also Bekannten über Bekannten, so um 2 Ecken Bekannten, der hat halt so einen Transporter halt und der braucht den alle 14 Tage höchstens, weil er zu Leverkusen Heimspielen fahren soll. Ansonsten steht der rum und hat gesagt, wenn er den braucht, nimmt er den einfach. Also, da haben wir einfach zwei Pritschen hinten reingemacht und haben einfach einen Roadtrip gemacht. Und das war ziemlich cool. Und ich sag euch, die erste Nacht, die war furchtbar, aber auf jeden Fall, also nur mein Sohn und ich und der Hund, war dabei. Und die Nacht war halt furchtbar, weil es wurde nochmal 2 Grad kalt. Und wir haben halt so 2 Feldbetten hinten rein und Schlafsäcke und so. Es war einfach viel zu kalt. Wir haben die Nacht durchgezittert, zu dritt gekuschelt, dass wir so ein bisschen Wärme haben. Aber ich sag dir eins, in so Sachen so Survival, die Nacht werden wir nie vergessen. Es war, glaube ich, ein cooles Erlebnis für uns alle. Halt, ne? Okay. Auch wenn die Nacht wirklich die Hölle war.
Okay.
Und am nächsten Tag 25 Grad warm. 2 Grad nachts, 25 Grad tagsüber. Junge, Junge, das war wirklich, wir haben gezittert und uns alles Mögliche angezogen mit Mützen und Jacke im Schlafsack. Ja, war krass, war höchst interessant. Das ist vorgefallen. Und weißt du, was hier auch passiert ist bei mir? Ich bin ja kein so ein Techniktyp, ne? Und ich bin der allergrößte Esel, den es so gibt. Ich war bei einem Pen and Paper Stream eingeladen beim Captain Raver und habe halt gemerkt, irgendwie hakt die Verbindung, irgendwas stimmte da nicht. Und da habe ich mal geguckt und da habe ich gesehen, sind Sachen auf 100%, der CPU lief auf 100% und ich habe gedacht, hey, scheiße, ich setze einfach mein Rechner neu auf, behalte alle Daten, aber einfach mal Windows nochmal neu drauf, so. Und das funktionierte nicht. Ich habe geklickt und dann habe ich irgendwann geklickt, ja, sind Sie sicher, dass Sie alles und haben also die Festplatte formatiert gehabt.
Oh nein.
Ey, und ich war wirklich, das hat mich alles so, der Stream hat mich gestresst. Ich war sowieso, fühlte mich, habe ich euch gesagt, die letzten Wochen waren sehr, sehr stressig für mich. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe irgendwie mein Mojo verloren gehabt. Und hat wirklich gedacht, kurz überlegt, komm, ich setze das gar nicht neu auf, ich hör jetzt auf mit dem Scheiß. Ach. So, ne, einfach, ne, ich hatte wirklich so, ich werf die Flinte ins Korn-Moment oder ich mache mindestens Pause, weil ich auch das Gefühl habe, ey, ich bin gerade so unter Strom, mach ich das einfach weg. Und dann habe ich aber doch bis 5 Uhr da gesessen, mir die Sachen wieder draufgezogen und habe dann gemerkt, hey, dieses eine Spiel, das schwarze Auge auf DOS, was ich hier mit Leuten aus der Community spiele, wo wir schon seit Jahren dran spielen, okay, der Spielstand ist weg.
Ach du Scheiße.
So, natürlich, ich hatte wirklich vorher gedacht, hey, ich will mit den ganzen Leuten, die auch so diese parasoziale Beziehungen, die ich da so führe, wo ich denke, hey, das ist ja einfach, das sind Zuschauer und ich kenne die nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, habe nichts mit zu tun, aber diejenigen, mit denen ich das Spiel immer spiele, die kenne ich jetzt schon so jahrelang. Und hab schon das Gefühl, nee, das ist, ich kann denen nicht einfach sagen, so, tschüss, ich hab keinen Bock mehr. Und hab mich mit denen zusammen unter eine Decke versteckt. Und einer von denen hat tatsächlich den Spielstand wieder so hergespielt, ganz genauso, auch mit Item und Save, Charaktergenerierungen und was weiß ich. Der hat nochmal 9 Stunden hingespielt. Dass das alles wieder so ist wie vorher. Krass. Ey, und hat gesagt, so, hier hast du Safe Games wieder alles genauso, wie wir es vorher hatten. Krass. Das Gute ist, ich habe hier immer alles aufgenommen und er hat einfach alles, konnte dann halt sehen, welcher Charakter, welche Gegenstände, wer, wie viel Erfahrung und wie viel, und hat einfach 1:1 alles wieder hingespielt. Jo, okay. Auf jeden Fall, ich bin wieder an Bord, fühle mich auch so ein bisschen jetzt hier nach dem Roadtrip mit dem Sohn aber ein bisschen so aufgeladen und denke so, yo, ich habe wieder Bock. Ich will das Ganze nur nicht so, ich habe das Gefühl, ich habe das ganze Zeug hier mit dem Stream und so immer ernster und ernster und ernster genommen und da will ich wieder weg von. Ich will das gar nicht ernst, ich mache das aus Spaß und da gucken halt schön ein paar, ich bin ja froh, dass da ein paar Leute zugucken oder ich will aber auf mich achten, dass ich nicht selbst zu ernst nehme. Mhm. Jo, da bin ich. Und das, wenn das so ist, dann funktioniert das sowieso alles immer automatisch wieder besser. Und ich will nur sagen, hey, danke diesen Leuten, die das hier wieder alles, die mir den Rücken gestärkt haben, nachdem ich meine Festplatte formatiert habe. Na, da sind so ein paar, die wissen, wer sie sind. Ne? Einen kennst du, hier Michi, ne? Ja, Michael klar. Maniac. Ah, tut schon ganz gut, so eine coole Community zu haben oder mehr als Community. Das sind ja nicht nur.
Nein, das Michi würde ich in der Tat als Freund zählen. Also ich kenne ihn ja nun auch durch das Treffen bei Miri und halt auch beim vorher schon vom Retro-Kompott oder vom Treffen beim Retro-Spiele-Club in Hamburg. Und das ist wirklich würde der Kerl in meiner Nachbarschaft wohnen, dann würde ich mich mit dem garantiert auch mindestens einmal im Monat auf einen Bier treffen. Mindestens.
Ja.
Das ist einfach ein klasse Typ. So ein toller Mensch.
Genau. Ne? Also ich war wirklich, es war mir äußerst peinlich, dass ich einfach durch doofes Tastendrücken ich hab mir selbst versaut.
Das ist
ja
meistens so, ne? Das ist immer
durch. Ich habe überreagiert, weißt du? Ich habe einfach. Genau. Und dann habe ich alles verschlimmert. Genau, und dann war die Kacke am Dampfen. Und dass dann einfach so ein Typ wie der Michi sagt: also, Fehler ist passiert, ab jetzt müssen wir klaren Kopf, wie geht's wieder in die richtige Richtung, so, ne?
Ja, ich hab, mir ist es mal passiert mit einer Wechselfestplatte. Und zwar hatte ich, weil ich irgend so ein, ich glaube, das waren Western Digital Festplatten und die fand ich schön klein und schön kompakt. Und weil die so schön aussahen und auch wirklich gut waren von der Leistung, aber es waren jetzt keine SSD, sondern waren richtige Festplatten, aber auch groß, ich glaube, damals groß, ich glaube, das waren 500 Gigabyte, die da drauf waren. Und da hatte ich halt drei oder vier Stück von. So, und eine war halt auch so eine Platte, die ich halt immer im Tonstudio benutzt habe, also als ich noch in Berlin gelebt habe und so weiter. Das ist wirklich Ewigkeiten her. Und dann hatte ich aber auch eine andere Festplatte, wo ich halt meinen ganzen Retro-Kram drauf hatte, schon damals so, ne? Und naja, wie dann das Schicksal so wollte, war ich der Meinung, das ist meine Retro-Platte und die mache ich jetzt neu. Und dann habe ich die andere Platte genommen im Tonstudio und wollte die alten Spuren wieder einlesen und habe dann gemerkt so, nee, das ist deine Retro-Platte.
Ah, scheiße.
Da war richtig viel weg. Also nicht nur eigene Musik, sondern halt eben auch, das war halt zu einer Zeit, wo ich halt auch als Tourbegleiter auch mal hier und da bei Aufnahmen mit dabei war. Und wo dann auch der eine oder andere Produzent gesagt hat: so, ey, hast du eigentlich Samples? Ich so, wie Samples? Ja, ich hab Samples von den und den Bands. Wie, was denn für Samples? Ja, so von der Snare-Drum oder von der Kick-Drum. Ich so, ja, und was mache ich damit? Ja, da kannst du dann über so ein anderes Software, kannst du dann das Schlagzeug dann so klingen lassen wie von dem oder von der oder sowieso. Und dann, oh cool, gib mal her. Und ich hatte wirklich, ich nenne den Namen der Band nicht, aber ich hatte von einer New Yorker Hardcore-Legenden-Band, nein, es war nicht Agnostic Front, aber aus dem Bereich, hatte ich die wirklich die sehr prägnante Snare Drum. Und die habe ich jetzt nicht mehr.
Für immer weg.
Ja, sehr, sehr ärgerlich. Aber seitdem, hey, hallo Cloud. auch wenn sie im falschen Land liegt, aber ich das passiert mir nicht nochmal. Nee, kann ich mal nachvollziehen. Und
ja, genau. Und da wollte ich einfach einmal hier ganz kurz öffentlich sagen, Herr Mert, der eine hat halt alle Daten aus den Streams rausgeschrieben. Krass. Und Screenshots gemacht. Der nächste hat halt versucht, die Files wiederherzustellen. Und der dritte hat halt 9 Stunden einfach nochmal nachgespielt und so, wo ich denke, hey, Junge, also das war gute Teamarbeit und das alles, während ich mit meinem Sohn einen Roadtrip gemacht habe und eine gute Zeit hatte. Also ich habe am wenigsten damit gemacht. Aber das, also trotzdem, also das tut dann ganz gut. Dankeschön an dieser Stelle. Juti.
Ja, es war generell sehr turbulent in den letzten Wochen und es ist immer noch sehr turbulent, zumindest auch was mein Leben angeht. Deswegen habt ihr auch jetzt gerade vor ein paar Tagen, ich meine, heute ist das die, ich meine, diese Folge hört ihr wahrscheinlich erst in anderthalb Monaten oder so, weil wir einfach mit dem Veröffentlichen nicht mehr hergekommen sind, weil ich habe einfach zu viele Ohren. Ich kann das nicht anders ausdrücken.
Ja, genau, aus dem gleichen Grund her, lass uns nicht diesen Stress machen. Das ist unser Hobby.
Halt, ja, haben wir ja gesagt, nein, aber ich möchte es nur
genau,
als Erklärung.
Genau, haben wir unter uns gesagt, ne? Und
als Erklärung wollte ich das nur nochmal eben hier darbieten. Ja. Ich weiß sowieso nicht, was ich hier mache.
Was denn? Achso, ich weiß, was ich hier mache. Ich bin einer von den zwei. Von den zwei Stussbärchis. Also, egal in welchem Rhythmus wir das hier rausbringen, ist es nämlich unser Hobby und unsere Privatsprechstunde, unsere Psychotherapie, denn wir wollen ein bisschen Druck ab...
Psycho als Therapie.
Wir wollen unseren Druck ablassen von unserem Teekesselchen. Mein Teekesselchen kann Druck ablassen. Mein Teekesselchen, ich mag nicht dieser Art Teekesselchen, ich mag der richtige Teekessel, nämlich wir reden erstmal Sachen uns von der Seele, die uns auf den Sack geben, die bei uns irgendwie negativ abgefahren sind. Und dann reden wir aber auch schöne Sachen, was wir erlebt haben, Tipps, Tricks, Lifehacks oder sonstige gute Sachen in diesem Leben. Ja, und das dritte ist, weil ihr uns alle kennt aus diesem Retro-Bereich, das heißt aus dem Bereich für alte Menschen, reden wir auch über Themen von alten Menschen. Und das sind wir. Und zusammen sind wir die Glücksbärschis. Nee, Stussbärchen.
kein Diekirch mehr für Rocco.
Ja, dann komm, jetzt sag ich's
auch. Ich werde verplappert. Ich
habe jetzt zwei Dosen aufgemacht wegen dem verkackten Anfang.
Ja. Ich habe mir auch was aufgemacht. Es ist ja fast Mai, also trinke ich mal Bock.
Ich dachte, deine Hose.
Nee, ich hab die Hose. Was ist denn das?
So.
Naja, wir sind doch der Podcast ohne Hose.
Wir sind der Podcast ohne Hose.
Ohne Hose, ja. Aber, nichtsdestotrotz, meine Freunde, haben wir den Funk in der Tasche und den Punk im Gepäck. Und
yeah. Ja,
diese Band darf jetzt auch langsam mal wieder die letzten Akkorde spielen. Deswegen... schicke ich jetzt mal langsam hier ins Fade Out.
Fade Out.
Genau.
Ja, gut. Juti.
Wollen wir?
Juti.
Wollen wir? So richtig?
Durch auf, ja, bitte Knaller zünden.
Na klar.
Hoch damit und raus mit ihnen.
Jawohl, hoch damit und raus mit ihnen. Und raus mit dem Frust und raus mit der Wut und raus mit den Dingen, die uns einfach auf den Sack gehen. Und ich habe so das Gespür, nicht für Schnee, sondern dass da drüben in Aachen jemand kocht.
Ja, ein Süppchen.
Lecker.
Ein leckeres Süppchen. Ja, nee, ich hab ein Thema mir auserwählt, das ein olfaktorisches Thema, was mich umgehauen hat. In der Zeit hier, ich habe ja eben von den Wochen mit Stress gesprochen. Das waren Wochen mit Terminen außerhalb, mit viel Zugfahrten. Ich bin gerade Besitzer eines 49-Euro-Tickets wieder, weil es sich gerade lohnt. Aber was mich wirklich schon auf dem Weg, morgens früh, Wecker klingelte 4:30. Ich lüge. 5. Fünf. Ja, wie auch immer, ich war wirklich, das war, fühlte sich für mich an wie mitten in der Nacht. Ich gebe, hab meine Sachen schon in der Nacht voll gepackt und gehe Richtung Aachener Hauptbahnhof so und wirklich durch die Nacht durch. Und der erste Mensch, der mir begegnet, ist auf der Höhe des AZs von, geht auch Richtung Aachener Hauptbahnhof und ich habe diesen Menschen erst gerochen. Und zwar nichts Ekelhaftes oder so, nichts so hier Pipi oder Pipi Kaka, sondern eine Overdose Parfum. Ja, so Parfeng. Wie spricht man es richtig aus? Parfum. Parfum. Ey, so Menschen, die einfach nicht raffen, wann genug ist mit diesem Parfum. Ne? Also, und da hatte ich wirklich gedacht, bah, also was ist, ne? Du fies Ferkel, was du bist, du. Manche Menschen mögen es so sehr. Die raffen, glaube ich, gar nicht mehr, was zu viel ist. So durch Gewöhnung oder wie auch immer. Und das war halt ein Mensch, es war kalt, es war windig und ich habe diesen Menschen zuerst gerochen und hat gesagt, ich kann nicht näher an diesen Menschen ran. Und da hatte ich schon mein Thema im Kopf. Und wahrscheinlich durch konstruktivistischer, psychologischer Faktoren bin ich dann in die Bahn gestiegen und da ist mir aufgefallen, hey, wie viele Menschen, die zu ihrem Job fahren und ich meine jetzt wirklich hauptsächlich die aufgetakelten Damen, die wo wirklich unglaublich viel entweder Haarspray oder sowas sind oder auch die Herren, die schön schön in ihrer Arbeitskluft. Da sitzen hier jackettmäßig und Aktentaschen, Akne, sitzen die da und räuchern mit ihren übertriebenen Düften die Abteile zu. Ich weiß nicht, ist das ein Zufall? Bin ich da jetzt so drauf gepischt gewesen, dass das. Es hat mich einfach genervt. Ich habe mir wirklich einen Zugabteil gesucht. Ich bin da durchgegangen zum Zugabteil, wo nicht so ein extremer Parfümgeruch in der Luft schwebte. Mhm. Und dann war ich auf halt wirklich auf diversen Veranstaltungen, halt so mit kleinen Workshops. Und ich hatte echt gedacht, was ist das gerade in? Aber das ist, glaube ich, immer so. Das ist nie weg gewesen. Es gibt immer Leute, die es übertreiben. Und wenn jemand, keine Ahnung, sich in der Bahn die Schuhe auszieht und die Schweißmauken auf den Vierer hochlegt, sodass alle Menschen es riechen, oder jemand ein Eibrötchen so isst, dass das ganze Abteil das riecht, da gibt es immer welche, die darauf aufmerksam machen, hör mal, das ist, stinkt aber, lass das sein. Aber Leute, die einfach zu sehr in Deo gebadet haben, das ist, finde ich, könnte man genauso anprangern. Leute, ihr versaut für die anderen Leute die frische Luft. Ich mag das nicht. Dann raucht doch lieber eine Zigarette. Dann mag ich den Geruch dann doch lieber als dieses übertriebene Parfum-Dasein. Und es ist wirklich, ich kann keine Schublade aufmachen und sage, das ist so diese Menschen und diese Menschen. Es gibt da und sehr viele unterschiedliche, die einfach nicht mehr raffen, was zu viel ist. Danny, bei dir, bist du so ein Parfum-Bader?
Ja.
Ja? Bader Meinhof?
Der Prozess läuft hier gerade um die Ecke. Also nicht der Bader Meinhof-Prozess, aber vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, die ehemalige RAF-Terroristin wird in ihr Prozess wird ihr gerade in Pferden gemacht. Das ist ja nicht gerade weit weg von ihr. Und
der viel schlimmere Terrorismus ist der Parfum-Terrorismus.
Der Parfum-Terrorist. Ich bin da zwiegespalten. Also überkandidelt ist natürlich penetrant, aber ganz ehrlich, lieber zu viel Eau de Cologne oder wie man das ausdrücken möchte, als Fuß, Scheiße oder ein anderer Geruch. Bin ich ganz ehrlich. Also ich finde das auch nicht toll. Ja, öffentliche Verkehrsmittel oder Zugfahrten habe ich in den letzten Jahren nur innerhalb der Firma gemacht dass ich mich zu viel eindiesel, das habe ich noch nicht gehört, aber es sagte eine Kollegin irgendwann zu mir, sagt so, ach, ich habe mich schon richtig auf den Tag gefreut, weil ich wusste nicht, wer heute arbeitet, weil wir haben ja zwei Tage mit Homeoffice und manchmal gucken die Kolleginnen nicht in den Büroplan rein. Aber ich hab's im Fahrstuhl gerochen, dass du schon hochgefahren bist. Und da habe ich auch gesagt, so, ist das jetzt gut oder schlecht? So, nein, ich mag dein Parfüm sehr gerne riechen, weil das ist nicht so penetrant. Ne? Und ich muss dazu aber auch sagen, ich weiß auch, dass ich vielleicht auch das ein oder andere Mal vielleicht da mehr auf den Sprühkopf drücke. Ich weiß aber auch durch meine Körperfülle und auch wenn wirklich mal richtig ins Schwitzen komme, dann kann das auch mal ein bisschen arg müffeln. Und dann bin ich ganz froh, dass das mit Deo übertünchbar ist. Also ich habe auch im Büro, weil es gibt ja mal Tage, da schicken sie mich dann in den Keller, weil ich aus dem Archiv irgendwelche Sachen holen muss und dann komme ich immer schweißgebadet hoch.
Ich schicke den Stinker in den Keller.
Nee, das jetzt nicht, aber ich komme dann eher stinkend wieder hoch, weil da unten A, müffelst da unten und B, ist da unten halt auch null Luftzirkulation und du kommst immer schweißgebadet dann da hoch und dann, ich muss erstmal eben hier den Kopf mal eben hier trocken robbeln, weil ich der Schweiß mir schon wieder in den Rücken runterläuft und vielleicht dann irgendwie auch dann nach einer Stunde noch mal eben kurz ins Herrenklo verschwinden und mal eben kurz das Deo unter den Achseln ein bisschen auffrischen. Weil wie gesagt, ich bin eher einer, der sich selber über Körperausdünstung, ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin da so mega empfindlich geworden, auch wenn Leute ich weiß gar nicht mehr, wann das war, oder irgendwann bin ich halt auch mal mit der Öffentlichen gefahren und dann stieg da wirklich gerade einer ein, der sich gerade einen frischen Döner geholt hat. Und dann fraß der genüsslich im Bus seinen Döner. Und da habe ich nur gedacht, so, ey, Alter, das muss doch nicht sein, oder? Ich meine, jetzt kommt hier wieder der Piefke. Davon ab, dass Essen von solchen Speisen in Bussen und Bahnen nicht gestattet ist, muss ich doch einfach auch mal bewusst sein, du stinkst in dem Moment die ganze Bude voll. Also.
Danny Deutscher,
ja. Nee, ich mag das nicht. Ich bin auch was Gerüche angeht, bin ich in den letzten Jahren, also früher hat mich das überhaupt nicht gestört, auch wenn dann. Wenn da mal einer nach, weil er gerade kotzen mal die eben dann irgendwie was sagt, so, Alter, ich gehe jetzt mal rüber zum Kiosk, ich kaufe dir mal ein Paket Wrigley Spam and Gum, weil du stinkst einfach nur nach Kotze. Das hat mich früher alles nicht gestört, aber mich, Gerüche stören mich seit den letzten 10 Jahren wirklich immens. Und ja, besonders Körperausdünstung, ich finde das eklig und ich finde das auch eklig, wenn dann einer neben dir im Büro sitzt und der zeigt dir was am Monitor und hebt dann so seinen Arm und in dem Moment kommt da ein Schwall von, keine Ahnung, oh, wir haben Anfang der Woche mal geduscht, irgendwie so rüber. Ich finde das furchtbar. Dann lieber...
Ja, aber ich finde es halt lieber, genauso furchtbar, wenn du kaum atmen kannst. Und ich habe das mit Haarspray, dass mir das wirklich die Luft abschnürt. Und dann denke ich, hey, das ist doch das eklig.
Das einzige Parfüm, was mir wirklich die Galle hochtreibt, ist dieses Grufti-Zeug Patchouli.
Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm.
Nee, ich finde das furchtbar. Gibt es so Würgereflex im Rachen. Nee, kann ich überhaupt nicht haben. Und genauso ist es auch bei, jetzt habe ich davon weniger, kriege ich das weniger mit, weil ich einfach ein alter Sack bin und ich habe meine drei Düfte, die ich seit 20 Jahren benutze und selten greife ich auch zu anderen Sachen, aber es gab so Mitte 20 gab es ja auch mal dann so Phasen, wo dann, hast du auch schon das neue, was eine Zeit lang war das von Gautier, das ist dieses Le Mal, dieser blauen Männertorso-Flasche, was irgendwie alle aufgetragen haben und das war halt, also ich denke auch immer, ja, bin ich jetzt wie sau wie bekloppt, also nee, weiß ich nicht, aber ich bevorzuge lieber einen Duft und meinetwegen dann auch eine Portion zu viel als irgend so ein Gestank, bin ich ganz ehrlich, aber ja, das ist ja jeder so, wie er halt eben das Ganze empfindet.
Ja, ich habe meine Meinung in meinem Hass gesagt. Es hat mich echt gestört. Wenn andere dir dann ihr Deo aufdrängen. Bläh. Gut.
Kommt dann auf die Marke drauf an. Es gibt diverse Düfte, die mag ich auch überhaupt nicht, aber.
Nee, wenn es zu viel ist, das ist es. Wenn es zu viel ist oder die Leute selbst nicht mehr raffen, dass es zu viel ist. Vielleicht können sie es selbst nicht riechen. Vielleicht ist da auch was Psychologisches hinter. Ich kann mich nicht mehr riechen, dafür mache ich eine Kunstform.
Ja, es gibt ja auch Parfümsorten, da kannst du drinnen baden. Das riecht aber immer gleich, ob du jetzt einmal drauf drückst oder zweimal drauf drückst auf diesen Sprühkopf. Das ist, es riecht immer gleich intensiv. Wollte ich nur damit sagen. Aber ist auch, wie gesagt, Parfum ist wirklich auch so ein Thema für sich. Ich glaube, da scheiden sich auch extrem die Geister, weil ich kenne auch Leute, die verabscheuen das generell. Ich habe eine Gruppe in meinem Bekanntenkreis, die sagen, ich wasche mich doch morgens, Achtung, und das ist kein Spruch, mit Kernseife unter den Achseln, das muss den Tag auch reichen. Wo dann sagst du so, nee, dann bitte mehrmals waschen. Aber wie gesagt, wenn du wirklich dann jemand da ankommst und man willst aus der Alter, geh mal nach Hause, du stinkst, das sagst du ja auch keinem Kumpel oder einer Freundin oder sowas. Aber es gibt halt eben auch so Leute, die müffeln einfach nach irgendeiner Zeit. Und das finde ich halt auch eklig. Also dann lieber das andere.
Mhm.
Ja.
Gut. Zu dir.
Ich habe mich aber auch über einen aktuellen Trend aufgeregt. Und zwar, ich bin kein Gegner von neuen Technologien und momentan ist ja KI in aller Munde und auch KI irgendwie.
Ich weiß jetzt schon fast, welcher Trend kommt, aber ja, okay.
Omnipräsent. Mich hat das vor ein paar Monaten auch schon genervt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche KI das war, aber da gab es eine KI, da konntest du sagen, ich möchte ganz gern ein Lied haben und das soll im Stil von Blink-182 sein und in dem Text soll es über was weiß ich was gehen. Und dann hat das Ding dir halt eben dann so einen Song zusammengeschmettert. Der klang von der Art und Weise auch nicht scheiße, aber naja, man, also das geschulte Ohr hat schon gemerkt, so ja, es ist halt irgendwie so was Computer-KI-generiertes Zeugs, ne? Okay, das fand ich aber jetzt nicht so penetrant, aber ChatGPT wurde vor ein paar Wochen um die Funktion der Bildgeneration erweitert.
Mhm.
Und mit diesem Trend haben einige Leute angefangen, ChatGPT halt eben dann auch für KI-Bilderchen zu nutzen. Und ich weiß nicht, welche Napfsülze da drauf gekommen ist und hat gesagt, hier ist ein Bild von mir, mach doch mal daraus so eine Blisterpackung von so einer Actionfigur.
Ich wusste es. Ja, genau. Es geht mir...
Und jeder Hanswurst...
Und dann nervig.
Jeder Hanswurst, jeder wirklich Vollmongo, entschuldigt, liebe Mongos, ich möchte euch nicht beleidigen, aber jeder Vollmongo hat dann irgendwie, hey, guck mal hier, ich habe mir halt Actionfigur gemacht. Und dann hast du dann irgendwie dann so alberne Figuren von deinen Kolleginnen und Kollegen oder von irgendwelchen Kumpels, wie sie halt dann als Plastikfigur mit irgendwie Accessoires wie einem Handy oder einer Bierflasche, einem Handy und einem Baseballschläger und irgendeinem albernen Quatsch dann halt abgebildet sind, wo du denkst so, ja, einmal war es witzig, aber wenn das jeder macht, ist das einfach dumm und
dumm und
nervig. Und als dann irgendwelche Vollidioten in den Retro-Gruppen auf Facebook dann auch angefangen haben, so Actionfigur-Blister-Verpackungen für irgendwelche Computersysteme zu machen, da habe ich gedacht, so, ey, jetzt ist hier aber mal Zapfenstreich. Das geht mir sowas von auf den Zünder. Also, ja, wir haben es alle begriffen. Das ist wie der Post auf Facebook. Hey, schneit draußen, Leute, bei mir ist Schnee. Und dann posten sie alle ihre 3-4 Schneeflocken, die da irgendwo im Garten gefallen sind. Wo dann irgendwann auch dann nach
oder zwei... krasser Sonnenuntergang. Ja, der ist wirklich krass. Ja, bei dir auch. Ja, bei dir auch. Okay, habe ich verstanden. Also ganze WhatsApp-Status nur von Sonnenuntergängen
WhatsApps
oder sowas.
Oder WhatsApp-Status-Statüsen oder irgendwelche Facebook-Geschichten. Das ist ja alles... Das ist ja auch... Man muss es ja auch sagen... Das ist ja alles mittlerweile auch so unserer Generation verfallen, weil die jungen Leute sind alle nur noch auf TikTok irgendwie unterwegs. Oder vielleicht noch auf Insta, aber die meisten sind, glaube ich, echt auf TikTok und Facebook. Und ich glaube auch der WhatsApp-Status, ich glaube, das ist auch nur so ein Ding der Generation X, keine Ahnung. Egal, aber auf jeden Fall geht mir das tierisch auf den Sack. Und ey, ohne Flachs, wenn du dann so einen Post auch noch von Kollegen siehst oder von deiner... Nee, das sage ich jetzt nicht, das kriegt einer auf den Sack, wenn man das hört. Aber wenn man halt echt von Leuten diese KI-generierte Scheiße irgendwie dann sieht, denkst du, ja, ich hab's begriffen. Ach, auch du hast ChatGPT auf deinem Telefon. Ist ja schön für dich. Nee, da bin ich raus. Da bin ich komplett raus. Das gefällt mir nicht und das macht mich sauer und ich finde auch, das Verwenden von KI ist richtig und wichtig. Vor allen Dingen, damit halt eben damit man halt eben auch wirklich moderne Technologien integriert. Aber diese ganze Quatsch.
Also ich muss sagen, beim ersten Mal fand ich es wirklich witzig, aber mittlerweile sehe ich schon bei Kolleginnen und Kollegen, die das im WhatsApp-Status haben und wo ich denke, ey, das ist irgendwie... Ja, ihr ja, müsst jedes Schwein reiten, was durchs Dorf getrieben wird.
Wenn, das war wie in den 90er, wenn Opa Heinz sich dann auch ein Wackel-Elvis in seinen 89er Senator irgendwie gegangen hat, dann war es nicht mehr lustig. Oh, das war auch ein schrecklicher Trend, diese Wackel-Elvis-Dinger. Oh.
Ja, ja, also, um erstmal, so, ich atme durch, ich kann deinen Hass sehr gut verstehen und als du gesagt hast, KI, ich wusste sofort, dass du es sagst. So, auf der ersten Seite heißt es, Menschen mit einer Trisomie oder höchstens mit dem Down-Syndrom, das nun mal als, aber Danny in Aufregung möchte ich nicht bremsen. Das soll auch weiter so sein. Ja, und ich weiß, wie sehr das ankotzt. Und ich muss wirklich sagen, bei den ersten drei habe ich richtig mich noch abgelacht. Hat gedacht, das ist aber ein cooles Ding. Danach gab es überall, TikTok, Instagram, überall Anleitungen, wie du das machst. Ja. Und dann dauerte es nicht lange und dann hatten sie beide, Hinz und Kunz, beide diese blöden Puppen. Und du siehst auch wirklich, wie es an den Haaren, oder wie die Leute sich selbst damit darstellen ja, wollen.
Total
so,
albern,
dafür
oder?
Stehe ich. Nee, sorry, nicht nee, meins.
Albern, der Helge.
Ja, ich finde es auch immer lustig, wenn das jemand für jemand anders macht. Da kann ich ja noch mehr drüber schmunzeln. Aber diese Selbstdarstellung, auch das wieder, okay, das ist wirklich nichts anderes als, wie du gesagt hast, die Schneeflocken, der Sonnenaufgang oder der Regenbogen, den plötzlich alle gesehen haben und jeder was dazu schreiben muss.
Ja, und dann seid doch wenigstens, wenn ihr KI für sowas nutzen wollt, dann seid doch wenigstens kreativ und macht euch mal eigene Gedanken. Aber es ist halt albern, wenn alle das kopieren.
Richtig.
So, auf mir. Oh. Warte mal, ich muss mir kurz rüber zur Bude zu Klaus. Mein Bier ist alle. Bin gleich wieder da.
Ja, es dauert hier sowieso noch ein bisschen. Um es mal klarzustellen, der Danny hat ja eben in seiner Rage das Wort Bongo genutzt. Das könnte als Beleidigung aufgefasst werden, aber alle Leute, die ich kenne mit der Trisomie 21, sind meistens so cool, dass sie mit ihrem Leben so wunderbar umgehen. Falls es jemand als Beleidigung verfasst, das meinten wir natürlich selbstverständlich nicht.
Nein, überhaupt
so.
Nicht.
Genau. Und jetzt freue ich mich darauf, euch einen kleinen Schwank. Es heißt ja auch hier, wir sagen immer in unserer Erklärung bei dem Bereich Schönes, ne? Dürfen wir Sachen erzählen, die wir so erlebt haben. Und zwar habe ich ja gesagt, bin mit dem Sohn hier einfach Pritsche. Wir waren vorher kurz beim Rewe Sachen einkaufen, Gaskocher, der hat seinen ganzen Survival-Kram mitgenommen, das wir auch genutzt haben. Das macht ja auch so ein bisschen Spaß. Gute Musik, der Junge hat ja immerhin einen sehr guten Musikgeschmack, Rockmusik im Auto und ab Richtung Ardennen von hier aus aufgebrochen. Und das war wirklich, ey, wenn ihr die Gelegenheit habt, euch ein paar Tage für einen Roadtrip frei zu machen und ihr dafür seid, weil ihr gebaut seid, ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, hey, komm, ich brauche Komfort, ich brauche Hotel und sowas. Hey, dann ist das vollkommen in Ordnung. Voll akzeptiert, aber wir könnt wahrscheinlich dann aber trotzdem auch mitfühlen, was wir einfach eine gute Zeit hatten. Drei Nächte haben wir geschafft und sind Campingplatz und haben nur nette Leute kennengelernt. Wir sind halt über die belgischen Ardennen nach Luxemburg dann rein und haben dann da am Anfang, sind wir auf dem Campingplatz drauf und da muss ich erstmal ein ganz großes Lob sagen an Luxemburg. Hey, wie cool seid ihr denn da drauf? Schon in der Rezeption sagte die Frau, wenn sie irgendwo hinwollen, bei uns in der Gegend, öffentliche Verkehrsmittel sind frei, ne? Das ist so, okay, wir haben ein Auto dabei, wir brauchen nicht. Nö, die Deutschen wissen es nur meistens nicht, wollte ich nur sagen, bei uns sind öffentliche Verkehrsmittel frei. Wie cool ist das denn? Und dann habe ich auch so ein bisschen geguckt, alles super ausgebaut mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir waren jetzt zu faul, die zu nutzen, um ehrlich zu sein, aber allein geil, dass es das gibt. Und auf der anderen Seite hat mir in Luxemburg auch sehr gut gefallen. Ich meine, die haben einfach ein bisschen was mehr Kohle und das sieht man und das fühlt man, ne, dass es immer so eine Kohlesache ist. Ich bin auch Freund von urbanen Städten, wo alles voll mit Aufklebern ist. Ich gehöre manchmal ja selbst auch dazu, und Sohnemann übrigens auch, irgendwo vielleicht etwas, ja, den ein oder anderen Aufkleber an die ein oder andere Laterne hinzukleben oder ähnliches. Aber in Luxemburg würde ich das da so nie machen, weil es alles so, es war alles so sauber aufgeräumt, strukturiert. Du hattest immer das Gefühl, hier, du bist da so safe. Sehr angenehmes Gefühl. Und jetzt will ich euch erzählen, was wir gemacht haben, unter anderem. Ich habe ja euch erzählt, dass ich mit Sohnemann hier auch Band of Brothers geguckt habe. Habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge euch schon mal erzählt. Und dementsprechend sind wir auch so ein bisschen da entlang gefahren, wo die Protagonisten da so rumhingen. Also wir waren in Bastogne, das ist dann auf der belgischen Seite, waren da halt in dem Bastogne War Museum, wo du halt wirklich, es ist empfehlenswertes Museum, halt mit einem automatischen Audio-Guide und viel, was da gefunden wurde mit den Geschichten. Und du, dann sind wir, wenn du das bezahlt hast, hast du halt in anderen Museum, wo ich auch gleich zukomme, und zu den Foxholes, wo die, wenn du Band of Brothers gesehen hast, du folgst da einer Kompanie, der Easy Company, und dann gehst du zu den Foxholes, das heißt also die Schützenlöcher, die sich da gebuddelt haben, teilweise über Winter und was weiß ich. Ich meine jetzt nicht den Winter, den Typen, da heißt einer auch Winter, sondern du siehst halt, dass die Schützenlöcher halt und weißt, da saß der, sind ja alles Menschen der Zeitgeschichte, die da echt halt in den Schützenlöchern gehaust haben. Kannst du alles so sehr gut angucken, ist auch sehr gut aufgeräumt, also auch relativ safe. Wir waren aber auch in anderen Wäldern in der Gegend, wo ganz klar war, hier bitte nicht die Wege verlassen. Bitte sonst nicht selbst. Sonst die Bummöglichkeit gibt es. Also das ganze Gebiet ist so geschichtsträchtig, trächtig hier, Ardennenoffensive, sehr gut aufgearbeitet. Dementsprechend war das ja für mich auf jeden Fall auch, aber ich glaube auch für meinen Sohn so sehr lehrreich, um zu sehen, hey, das ist hier, da lebt Geschichte. Also ich finde sowas total wichtig und richtig, dass es sowas gut aufgearbeitet gibt. Und das soll, ich fand das ganz gut, den Wert davon weiterzugeben, das zu fühlen. Also rings um Bastogne, um die Orte rum, ganze Ardennen, ist sehr viel gut, was man dort an Geschichte erleben und fühlen kann. Kann ich sehr gut empfehlen. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ja, wir waren zum Beispiel auch in dem Museum drin, wo halt, ich habe leider einen Schluck zu viel getrunken, ich kriege die Sätze gerade nicht gerade hin, aber wo im Keller dieses Gebäudes der Kommandostand damals war, also Bastogne, das ist halt Battle of Bulge, das ist halt die Ardennen-Offensive, da wurde dieser Ort eingeschlossen, einmal umzingelt und die haben darin ausgeharrt. Ganz, ganz, ganz schlimme Sachen. Und da gibt es halt Kommando.
Waren sie alle kahl.
wo die Kommandoleute saßen und die Kellerräume war, wo die saßen, sind so hergerichtet oder halt so gelassen, wie sie damals waren. Ah, hör mal auf mich. Ich will nur sagen, es war cool, Leute. Ey, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Ansonsten guckt euch das an. Ich fand das alles ziemlich gut. Die Foxholes der Easy Company, da ist ein Zaun drum und sonst müsste man da Eintritt zahlen. Das ist so ein bisschen zu touristisch. Die anderen Sachen da, Geschichte zu erleben, mega.
Ja, ich kann das auch nur empfehlen. Ich habe das auch mal gemacht in Ardennen. Also da lang gelatscht. Ist zwar schon Ewigkeiten her. Und was ich auch empfehlen kann, wenn man noch ein bisschen weiterfährt und sich mal in Frankreich Omaha Beach anguckt, da wird einem auch ein bisschen anders.
Ja, ich wohne ja hier gar nicht so weit weg vom Hürtchenwald. Da gehe ich auch hin und wieder mit dem Hund spazieren. Was da alles passiert ist, kennen die meisten von euch ja von Call of Duty. Aber auch da ist Geschichte hautnah zu erleben und ich empfehle es jedem, dass man nochmal weiß, hier Krieg, auf der einen Seite Call of Duty sind Computerspiele, wunderbar, habe ich überhaupt nichts gegen, aber wie schlimm und wie scheiße eigentlich das ist, das muss man sich immer wieder mal vor Augen halten, wie beschissen die Nazi-Zeit war, da rübt sich gerne mal drauf, das ist nicht zu vergessen und da finde ich halt solche Orte sehr wichtig bei.
Ja, vor allem muss ich auch mal überlegen, wie lange das her ist und du findest halt echt an den Orten immer noch Relikte, ne? Und das ist, ja, halt, das ist halt wirklich, also besonders in Ardennen, deswegen sagte ich auch vorhin, da, wenn man vom Weg abkommt, dann vorsichtig, sonst bumm. Da muss man wirklich aufpassen. Also ich habe auch mal einen Bekannten gehabt, der da wohl weislich irgendwie unterwegs war und dann irgendwie, den mussten sie dann irgendwie retten, weil der eine Handgranate gefunden hatte, die halt nicht hochgegangen war. Und,
Handgranate, ja, die hatte ich schon bei mir im Büro auf dem Tisch liegen. In meiner Zivi-Zeit. Ich habe Zivi gemacht in sowas wie einer Jugendherberge, so eine Art, und da gab es einen Bach. Und da kam dann plötzlich eine Lehrerin rein und sagte, Herr Dingsi-Dingsi, mein Name, ne?
Herr Dingsi,
ist das
Dingsi.
Eine Granate? Ja, ich heiße Dingsi-Dingsi. Und leg mir eine verrostete Handgranate auf. Und ich rutsche mit meinem Stuhl dahin. Ey, wie blöd kann man nur sein? Ja, Kampfmittelräumdienst angerufen und ja, es war eine Zünder, war auch noch okay, war eine amerikanische halt, so eine Eiergranate, ja, die war viel größer, genau, weil die so aufgegangen ist, ne, durch den
Rost. Die gehen auf und das ist halt auch nicht ganz, ganz ungefährlich.
Ja. Ein Kumpel von mir, der Pilze sucht, der hat auch, schickt immer wieder Fotos in die Runde von dem, was er gefunden hat und was er dann, also tatsächlich halt so ein Teil einer Panzermine, solche Sachen, ja, ist alles nicht ungefährlich. Solltet ihr dann, muss man mit großem Respekt dran gehen. Vorsicht, Vorsicht.
Ja, Vorsicht beim Lauf durch die Ardennen.
Ja, hey, aber ich kenne Leute, die in der Eifel wohnen, die haben halt Schuppen und sammeln in den Schuppen so Sachen, die sie gefunden haben. Und da sind so viele Hülsen und was weiß ich, das ist unglaublich. Helme.
Ja, Helme haben, ohne Flachs, Helme haben wir hier auch schon früher gefunden. Also, das waren aber eindeutig deutsche Helme, die wir gefunden haben.
Und ich glaube, 2019 ist der letzte gestorben tatsächlich, ein Waldarbeiter. Und es ist immer noch nicht die Gefahr vorüber.
Ja, gefährlich ist halt bei diesem ganzen anderen Gezeugs, was da halt eben teilweise. Das muss ja noch nicht mal verwendet worden sein, aber halt, wenn die halt irgendwo, keine Ahnung, eine Kiste Handgranaten vergraben haben, weil sie der Meinung waren, die brauchen sie halt irgendwann nochmal und dann ist es halt nach fast 100 Jahren ordentlich angerostet. Nicht so lustig.
Ja, tatsächlich. Ja, aber trotzdem, Geschichte erleben ist heute mein positiver Bereich.
Ja, bei mir geht's in den Garten.
In den nicht zu tief buddeln.
Ja, nee, überhaupt nicht. Aber ich habe mich einfach mal wieder über Dinge gefreut, die ich mir für meinen Garten gewünscht habe und habe gemerkt, leider ist dieser blöde Spruch, und ich hasse diesen blöden Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal, leider echt, ist da echt eine Menge mittlerweile dran. Mag wahrscheinlich aber auch daran liegen, dass die Billigprodukte, oder viele der Billigprodukte, die man vielleicht vor Jahren mal gekauft hat, auch nicht unbedingt die Qualität der heutigen Billigprodukte haben. Aber ich brauchte wieder ein paar Utensilien für den Garten und habe dann wirklich geguckt, so, ja, was gibt's denn da und welche Hersteller sind denn da wirklich, kommen denn da wirklich für mich in Frage? Und ich muss es leider Gottes, ich glaube, ich habe das schon mal vor ein paar Folgen erwähnt, aber ich habe mich wieder mal wirklich sehr über das Angebot der Firma Gardena gefreut, weil diese Firma anscheinend für jeden Garten, für jede Einsatzmöglichkeit halt wirklich Produkte am Start hat und auch dauerhaft am Start hat. Das ist ja auch so eine schöne Sache, dass man eigentlich davon ausgehen kann, wenn man sich so ein Gerät von denen kauft, dass man wahrscheinlich für die ganze gesamte Lebensdauer dieses Gerätes dann auch Ersatzteile bekommt. Und ich hatte lange geguckt, weil unser Garten ist ja nun mal nicht sehr groß. Und ich hatte irgendwann vor, ist bestimmt jetzt auch schon 7, 8 Jahre her, habe ich mir irgendwann mal für 200 Euro beim Lidl mal so ein Akkurasenmäher gekauft, weil ich keine Lust mehr hatte, einen Rasenmäher zu haben, wo ich mit dem Kabel hinterher rennen muss. Bei dem, weiß ich was, bei 140 Quadratmeter Rasenfläche. Und der hatte jetzt aber den Geist aufgegeben. Und wir haben uns ja letztes Jahr, ich glaube, das habe ich auch im Podcast erzählt, letztes Jahr im Zuge der ganzen Renovierung, auch der Neugestaltung des Gartens, zwangsweise Neugestaltung des Gartens, hatte meine Frau dann gesagt, ich habe uns einen Mähroboter gekauft, wo ich ihn angekauft habe. Sie so, bitte was? Ja, so einen automatischen Mähroboter, der, dann müssen wir halt nicht mehr durch den Garten rennen und halt eben mähen. Und ich finde das Ding auch toll, der macht auch erstklassig seinen Dienst, aber nichtsdestotrotz, wenn das Ding halt nicht fährt, wächst der Rasen halt eben fröhlich weiter. Und dadurch, dass der Akkurasen mir halt eben im Arsch war, brauchte ich ein neues Gerät. Und ich hatte keine Lust, mir wieder so einen großen Rasenmäher zu kaufen, weil ich hab nicht so viel Rasenfläche. So, und dann hatte ich geguckt, was gibt's da? Ja, der ganz klassische, kennst du vielleicht auch diese Handrasenmäher mit dieser Walze vorne, mit den Klingen drin. Genau. Und dann ich so, auf gar keinen Fall. Ich so, ich habe auch kein Faxgerät mehr oder eine, keine Ahnung, Akustikkoppler. Ich kaufe mir garantiert nicht so einen Handrasenmäher. Und dann habe ich dann ein bisschen geguckt und habe dann gesehen, dass das ist halt eben auch ein ganz, 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 ganz kleinen Elektrorasenmäher von Gardena halt eben gibt, den man halt eben dann fröhlich durch den Garten schieben kann und der das halt eben mit einem elektrobetriebenen Motor halt eben dann klein häckselt. Und zwar so klein, dass man halt auch nicht, das wollte ich mich auch ganz gerne haben, dass der halt eben der abgeschnittene Gras dann halt eben so klein schneidet, dass man es auf dem Rasen liegen lassen kann, dass es dann halt als Dünger wirkt. Und das klappt mit dem Teil wirklich wunderbar. Und dann habe ich wieder mal gemerkt, dass ich habe dann, als ich das Gerät dann gekauft hatte, habe ich dann gemerkt so, oh, in den letzten 4-5 Jahren, wo der Garten irgendwie dann auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, weil man halt mehr im Garten macht, sind die meisten Geräte wirklich von der Firma Gardena.
Und es ist gut, wenn man Sachen mit einer Firma hat, dann sind so Kopplungen und so alles viel einfacher.
Ja, nicht nur das. Und wir haben halt auch wirklich festgestellt, dass diese Sachen halt eben auch immer noch funktionieren. Weil ich habe ganz oft auch dann gesagt, ja, ich kaufe mir jetzt hier beim Lidl oder ich kaufe mir von, keine Ahnung, wie diese Eigenmarken heißen, da von Bauhaus oder von Hornbach oder sowas. Da gibt's ja auch so Eigenmarkengeschichten. Und da ist halt auch wirklich viel Mucks dabei. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Akkuschrauber, wo ich mich immer gewundert hatte, dass sämtliche Bogen nicht passen, bis dann irgendwann ein Kumpel, der ein bisschen mit Holz zu tun hat, sagte so, dein Bohrkopf ist schief. Wieder schief. Ja, der ist einfach schief. Der ist einfach, keine Ahnung, was sie da mit dem Ding gemacht haben. Du kannst dich anstellen, wie du willst. Das Ding bohrt nicht gerade. Ich sage, super. Ich sage, hat 100 Euro gekostet. Er so, ja, was wird's auf. Nein, der Spruch, oder 50 Euro. Ja, was wird's auf 100 Mark gekostet? 50 Euro. Was willst du auch für das Geld erwarten? Ne? Du musst halt mal das Doppelte ausgeben. Dann holst du dir was für Makita. Dann hast du auch einen Bohrer, der irgendwie so lange, wie du den benutzt, halt eben auch gerade bohrt. Und, naja, Unrecht hat er damit nicht. Nichtsdestotrotz, also ich muss wieder einmal feststellen, dass bei Markengeräten halt das wirklich so ist, dass das oft dann auch der das Einsatzgebiet, was man halt eben da irgendwie haben möchte, wirklich dann zu 100% abgedeckt wird, weil das halt eben genau für sowas konzipiert wurde. Und dass ich halt auch Gerät habe, was jetzt in dem Sinne nachhaltig ist, weil sie sagten halt auch so, als ich das gekauft habe, ja, also die Klingen kriegen sie für das Ding die nächsten 25 Jahre noch. Ne? Und das, ja, alles klar. Bis dahin wohne ich nicht mehr hier. Von daher passt das alles schon. Und das ist so ein bisschen so mein Happy Talk, diese Folge, dass ich sag so, wenn ich mal wieder was im Garten zu tun habe, dann gucke ich da erstmal bei der Firma Gardena, weil die haben tolle Produkte.
Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Gardena und Makita. Also, dass ich ja so eine Ausrede hatte, dass ich anfangs eine Dose Bier mehr trinken musste, als ich mir das vorher gedacht habe, die merke ich wohl.
Hoppala.
Hoppala. was hat das denn für Umdrehungen? Also ich, Dierkirsch Premium.
Oh, Premium, der feine Herr, Premium.
Ja, unter Premium kommt mir nichts hier rein. 4,8. Das ist eigentlich normal. Komisch. Fühlt sich an wie Meer.
Nee, Meer hat man gerade.
Ah, er fühlt sich an wie Harfe. Oder Hafen. Zuerst haben wir Hafen, dann haben wir Harfe. Ja, oh, ich habe während der ganzen Folge, jetzt lass mir zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genau 10. Wir haben vorher ausgemacht, welches Thema wir nehmen. Und da hatte ich, ja, hatte ich direkt gedacht, das ist Dennis Idee war das gewesen. Und ich finde es ein sehr, sehr schönes Thema. Und zwar die VHS-Kassetten, unsere ihr Lieblings 10 VHS-Kassetten, die wir als Kinder oder Jugendlicher so hatten. Ist das richtig? Wiedergegeben?
Ja, ja, ja.
Ich habe jetzt während des Podcasts 10 aufgeschrieben, die, glaube ich, am meisten durch meinen VHS-Rekorder gelaufen sind. Und nur eine davon ist schmutzig.
Schmutzig?
Ja, aber ich fange mal früh an. Ich glaube, meine erste VHS-Kassette, die ich halt regelmäßig was reingeschoben habe in den VHS-Player, waren tatsächlich die Glücksbärchis. Und das war wirklich der Moment eben, als ich das aufgeschrieben habe, als ich anstatt Stussbärchis Glücksbärchis gesagt habe, habe ich dann, naja, ich habe Glücksbärchis geschrieben und dann auch Glücksbärchis gesagt. Und zwar dieser Glücksbärchis-Film, ich weiß gar nicht, der erste Glücksbärchis-Film, der, ich war, glaube ich, als kleines Kind auch ein bisschen Glücksbärchis-Fan. Ich habe ja auch schon mal gesagt, das war mein erstes Sammelalbum halt von hier Panini Aufkleber, war mein erstes Heft, waren die Glücksbärchis. Anscheinend war ich Fan und jetzt mache ich einen Podcast, der Stussbärchis hat, heißt, es ist alles, macht Sinn, ne? Ist alles rund. Was war dein erstes? Fang mal bei deiner Nummer 1 an, Danny.
Nein, ich muss dazu erstmal vorwegschieben. Also ich habe ja mit VHS wirklich erst sehr, 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 sehr spät angefangen, weil meine Eltern haben VHS-Kassetten, fanden die doof oder die hatten da keinen Bezug zu meinem, weil meine Eltern waren nie in ihrem Leben in der Videothek oder sowas, haben sich niemals für so Filme und den ganzen Kram irgendwie interessiert. Und ich habe dann halt eben eine Zeit lang hatte ich ich musste ihn auch verstecken im Bettkasten, den Videorekorder, weil meine Eltern wären richtig sauer gewesen. Hatte halt einen Videorekorder von einem Bekannten und als ich angefangen hatte mit Filmen, ja, da waren halt eben die meisten Sachen, die waren alle schon gelaufen. Aber also meine absolute Nummer 1 unter den VHS-Kassetten, die bei mir im Videorekorder rotiert ist, das war Indiana Jones 3.
Wie alt warst du da? Hast du als kleines Kind gab es noch keine?
Nee, aber das muss so mit, also ich kann es leider nur aus der Erinnerung irgendwie so zusammen rekonstruieren. Naja, das muss schon so um 1990, eher 89, 90 rum gewesen sein, sprich, da war ich 14. Ne?
Okay.
Und ich hatte den Film halt, das war ja auch ganz klassisch, man hatte diesen einen Kumpel, der halt irgendwie so zwei Videorekorder hatte und dann diese Kopierstation dazwischen, also das war so ein, man konnte die Filme ja nicht so ohne, also ich weiß nicht mehr genau, wie das technisch funktioniert hat, aber ich glaube, das hatte was mit dem Signal zu tun gehabt. Das waren dann so Signalverstärker, weil der hatte da so drei Regler dran gehabt. Der musste auch immer dann, also der hat immer, bevor er einen Film überspielt hat, hat er einmal so 5 Minuten Testaufnahme gemacht und dann geguckt, ob das alles passt mit Ton und Bild. Und dann danach hat er man musste ja den ganzen Film durchlaufen lassen. Sprich, wenn der Film 3 Stunden oder 1,5 Stunden lief, dann dauerte das Kopieren halt auch 1,5 Stunden. So, und das war halt ein Kumpel, der hatte halt eben sehr reiche Eltern, anders kann man das nicht ausdrücken. Und die hatten 2 Wohnzimmer in ihrem Haus. Also das sagt ja schon alles über den Status dieses Menschen aus. Und in dem zweiten Wohnzimmer, in dem wir auch dann schon ganz, ganz früh immer zum Premiere gucken hingefahren sind, wegen Fußball und so weiter, haben wir halt eben auch dann Filme kopieren können, weil die halt da zwei Videorekorder hatten. Und dann hatte er mir, er besaß natürlich Indiana Jones 3 als Original, ne, aus dem Laden. Ne,
klar.
Hat er mir den halt dann kopiert. Und der Film, der lief bei mir, also das war der Film, der bei mir definitiv am häufigsten lief.
Ich habe gerade mal geguckt, Glücksbärchis ist von 85, der nächste Film, den ich auf VHS hatte und der immer bei uns reingeschoben wurde, keine Ahnung, wenn wir Besuch hatten und dann so, ihr dürft einen Film gucken, das war der Film hier Annie. Annie, dieses Mädchen aus dem Waisenhaus mit dem Hund, der irgendwann mal so Dosen am Schwanz gebunden kriegt. Annie, die immer so gut drauf ist und den Bösen vor den bösen Bösen zu dem guten Bösen verwandelt. Das war 1982, aber den habe ich jetzt hier, der kam doch noch später als die Glücksbärchis bei uns zu Hause an. Ich weiß gar nicht, wo wir den her hatten oder so. Das war auch kein Original. Wir hatten eigentlich nie Originale. Aber Annie, kennst du den Film Annie?
Vom Namen her.
So ein Klassiker, so ein Kinderfilm-Klassiker. Ich glaube auch ein bisschen Musical und es wird gesungen und sowas. Naja, okay. Ist halt so, kann ich nichts für. Bin ja kein Musical-Fan, aber es war Annie. Du bist dran.
Klappt nicht. Axel Foley. Beverly Hills Teil 2. Genau. Der zweite Teil, besonders der zweite Teil, der hat es mir damals angetan. Ne, wenn Eddie Murphy in seiner Rolle als Axel Foley halt eben zurück nach Beverly Hills kommt und sein Kumpel, der Captain, war ja Opfer eines Attentats und dann muss halt eben zusammen mit seinen alten Partnern Billy und Taggart die Spur wieder aufnehmen und das Ganze halt eben dann wieder zusammen schustern, was jetzt da los ist. Das war ja so ein, ging ja auch so um so skrupellose Machenschaften und so weiter. Und das war aber halt eben der Witz von Eddie Murphy für mich der zweite Teil irgendwie noch so ein bisschen mehr kultbehafteter als der erste Teil, weil das war für mich bei vielen Filmen, ich habe nachher auch noch einen zweiten Film, wo es auch der zweite Teil ist, der für mich etwas bedeutsamer ist. Einfach weil diese Charaktere, die halt im ersten Teil eingeführt worden sind, halt eben dann sich so ein bisschen entwickelt haben. Und das mochte ich damals schon immer sehr. Ich habe das geliebt, wenn es mehrere Teile von Filmen gab und man konnte halt eben so eine Weiterentwicklung der Charaktere irgendwie so ein bisschen spüren oder sowas in der Art.
Mhm. Ja. Ich hab als nächstes einfach genau sowas. Das muss ich nicht viel zu erzählen, das ist Ghostbusters. Mhm. Ghostbusters hatten wir auf Video und ich habe mich damals getraut, den zu sehen. Manchmal mit den Fingern, diese Szenen, wo die Geister sind, fand ich damals gruselig. Mittlerweile ist das eine reine Komödie geworden. Aber damals, das war schon ein Trauen, sich das anzugucken. Ghostbusters.
Ja, für mich definitiv auf Platz 3, auch ein Kultfilm für viele meiner Generation. Ein Film, der damals auch so ein bisschen, ja, ich glaube, kontrovers rübergekommen ist bei vielen Leuten. Aber ich habe The Lost Boys geliebt.
Mhm.
Ne? Also ist jetzt nun mal was ganz anderes, sage ich jetzt mal einfach so, aber dieses Coming of Age verbunden mit Horror und dann, naja, auch viel Rockmusik war ja auch in dem Film, ne? Also da ging es ja auch mit war ja auch so ein Film, wo Musik das erste Mal so ein bisschen auch eine Rolle gespielt hat. Ich fand den Film toll und der lief bei uns halt eben, ist ein Film von 87, aber der lief bei uns oder bei mir, wenn ich dann Besuch hatte. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, wir hatten das ganz oft, dass wir zu unseren Nerd-Zeiten dann halt eben vor unseren Computern gesessen haben, irgendwas für irgendwelche Demoszene Sachen da irgendwie programmiert oder gepixelt oder ich halt eben Musik gemacht habe und dann lief im Hintergrund lief halt eben auf dem Fernseher halt eben zum Beispiel The Lost Boys. Ja, habe ich sehr geliebt, habe ich sehr geliebt.
Ja, jetzt komme ich da zu einer Zeit, wo ich dann angefangen habe, mir selbst VHS aufzunehmen. Aha. Und da gab es, jetzt bin ich, es gibt schon die privaten und es gab halt Formel 1, es gab auf Tele 5 eine Musikvideosendung und es gab schon MTV, teilweise aber auf Englisch. Und da wusste ich schon genau, dass ich so die rockigen Sachen mochte. Mhm. Und da habe ich dann teilweise war halt Michael Jackson und Queen so da drauf und dann teilweise habe ich dann querbeet Metal-Videos halt so aufgenommen. Und so war der erste Teil dieser VHS und der zweite Teil war ein Guns N' Roses-Konzert. Das muss ja dann auch schon in den 90ern gewesen sein, ne? Ein Guns N' Roses-Konzert, was irgendwo live übertragen wurde. Und auf dieser VHS stand nur GNR drauf, also für Guns N' Roses. Das habe ich dann hin und wieder einfach im Hintergrund damals laufen lassen und kam mir sehr rockig und cool vor.
Geil.
Da war ich halt wirklich noch sehr klein.
Ja, Musik habe ich jetzt absichtlich gar nicht berücksichtigt bei dieser Zusammenstellung. Aber auch ein Film aus den Jahren 1987, der eigentlich, also wir waren vier, also definitiv waren wir zu jung und zu klein für den Film, aber trotzdem fanden wir den irgendwie krass und auch irgendwie, ja, vielleicht auch, weil der Film ja eigentlich eher was für Erwachsene ist, und zwar rede ich von Full Metal Jacket.
Oh, ja.
Also Stanley Kubrick als Kind kann man nicht begreifen. Also es sei denn, man ist irgendwie außergewöhnlich begabt, aber ansonsten, man begreift das nicht, worum es in dem Film halt eben geht.
Hey, wirklich, bei Kubrick ist das sowieso sehr schwer, irgendwas noch.
Ja, das kommt ja bei Kubrick auch noch mit dazu. Aber trotzdem war Full Metal Jacket einer der Filme, die wir sehr viel geguckt haben. Natürlich auch wegen diesem Drill Sergeant, ne? Wenn er halt eben dann den...
Und die ganzen Beleidigungen, die der da sagt.
Ja, genau, die wegen Beleidigung, weil, ich will das jetzt nicht alles zitieren, das ist schon als 10.000 Mal zitiert worden, ne? Aber halt, das war halt eben so, auch so, dann, das hat man ja dann auch dann teilweise übernommen, so, ne? Wenn man halt irgendwie dann mit Kumpels irgendwo Party gemacht hat und dann wurden halt irgendwelche Sprüche von Full Metal Jacket da halt eben dann zitiert, ne? Und den eigentlichen Sinn, den dieser Film halt eben damals transportieren sollte, den haben wir überhaupt nicht, also erst später halt geschnallt, dass es halt eben um die Grausamkeit des Krieges geht, ne? Und aber wir haben halt eben diesen sarkastischen Humor, diese Sprüche und so weiter, das haben wir halt, wir fanden das halt cool. So.
Aber sehr schön, dass du Kubrick sagst, denn auf der nächsten VHS, die wir so ein bisschen dann, die ich als so auch als Mutprobe mit rumgetragen habe, es war halt unsere oder meine VHS, da war The Shining drauf. Und Oha. Wenn irgendwo über eine Übernachtungsparty oder sowas war, wenn ich irgendwo geschlafen habe, dann habe ich den quasi mehr oder weniger als Mutprobe so mitgebracht. Und das war das war schon sehr gruselig. Aber auch Kubrick. Sehr witzig.
Ja.
Aber ich glaube, da war ich ein bisschen schon was älter als du bei Full Metal Jacket.
Ja, also bei Full Metal Jacket war ich definitiv noch mitten in den Teenie-Jahren. Also ganz am Anfang. Haben wir gar nicht geschnallt. Welchen Film wir allerdings geschnallt haben und den Film haben wir auch wegen des wirklich für damalige Verhältnisse wirklich super geilen Humors, den haben wir im Freundeskreis geliebt, das war Ghostbusters 2. Mhm. Also wir fanden den damals lustiger als den ersten Teil.
Okay.
Ja, weil der noch so ein bisschen mehr over the top ist. Ich meine, im ersten hast du ja diesen Bist du der Schlüsselmeister? Diesen abgehalfterten Typen, der eigentlich auf der Suche nach seiner Partnerin fürs Leben ist. Und da hast du halt eben diesen bei Großwasser 2 hattest du halt diesen durchgeknallten Kurator von dieser Ausstellung. Der hat eben, der auch so ein bisschen, der einfach schon plepp rüberkam. Und natürlich, das halt eben auch, Sigourney Weaver und halt eben der ganze Cast halt eben wieder mit am Start war, das war halt eben schon das, ich sage, dass ich wiedersehen mit den Charakteren, das war halt eben, das haben wir damals tierisch abgefeiert.
Ja, für viele war Ghostbusters 2 ja so eine Enttäuschung. Ich fand das überhaupt nicht enttäuschend, überhaupt nicht, aber der größere Ghostbusters-Film ist für mich aber Ghostbusters 1 tatsächlich.
Ja,
bleibt auch dabei.
Ja, natürlich, aber der zweite, der lief bei uns mehr in der Rotation. Ich glaube auch, weil die Freiheitsstatue mit einem NES-Controller, also mit so einem Joypad, was
ja.
Fürs NES gab es ja auch mal so ein Joystick mit so einem extra Knöpfen irgendwie dann gesteuert wurde. Keine Ahnung, aber Ghostbusters 2 war bei uns auf jeden Fall da.
Ja, ich bleibe bei den Mutproben und jetzt ging es aber schon in die Splatter-Richtung. Das ist dann auch so eine VHS, die kopiert wurde. Die Qualität war schon Rotze, aber das war dann halt, waren zwei Filme drauf und zwar Brain Dead und Bad Taste. Und das ist dann auch so etwas, das ist ja nicht wirklich gruselig. Das empfand ich im Gegensatz zu Shining oder sowas, empfand ich nie als gruselig. Aber das war auch sowas, was so dieses Vibe vom Verbotenen und wir gucken das heimlich hatte. Da waren wir natürlich schon jugendlich, als Brain Dead und Bad Taste weitergereicht wurde. Ja.
Ja, so ein paar Titel in der Richtung habe ich später auch noch. Heute würde ich das nicht mehr unterschreiben, aber Kevin allein zu Haus lief bei uns damals wirklich auch auf VHS rauf und runter. Rauf und runter. Und ich kann mich auch noch lebendig daran erinnern, an Situationen, wo wir halt wirklich bei meinem Kumpel zu Hause gesessen sind und wir haben an irgendwelchen wirklich an bewegten Bildern für eine Demo-Competition gearbeitet, Pizza gegessen, weil in dem Film wird ja auch Pizza gegessen. Haben Home Alone irgendwie in der Dauerschleife irgendwie laufen lassen im Hintergrund.
Zu Weihnachten oder einfach die ganze Zeit?
Nein, die ganze Zeit, das war auch nicht Weihnachten, das war mitten im Sommer. Aber wir mochten halt, also dieser, ich kann den Film heutzutage nicht mehr gucken, weil er einfach mir zu albern ist, aber ich fand das, also früher hat das genau meinen Humor getroffen, diese kindliche Kreativität mit den ganzen Fallen und
das war geil. Also,
der war ja auch extrem sadistisch.
Genau, das Ende ist das so cool. Das
ja, der war auch extrem sadistisch, der kleine Racker, sag ich jetzt mal einfach so. War auch so im Endeffekt ja auch so eine Art Feel-Good-Film, ne? Und das lief halt bei uns in der oder bei mir, mein Kumpel ist halt eben dann so in der Dauerschleife, sag ich jetzt mal einfach so.
Okay, dann mache ich mal weiter und jetzt sind wir schon jugendlich, ne? Also bei mir ist jetzt Jugendzeit und da ist halt auch so ein Film, den ich häufig, der auch häufig kopiert wurde, oder die beiden Filme sind Menace to Society und Boys in the Hood. Halt, das war irgendwie. Auch irgendwie empfanden wir das als ultra cool, diese jugendliche Gangstergeschichten. Das hatte irgendwie so einen coolen Vibe. Ich weiß nicht, ob ich es mir heute noch angucken könnte. Ich habe es ewig nicht mehr gesehen, aber das war halt dann auch, das lief dann so auf den ersten Partys oder so.
Ja.
Da gab es halt noch mehr so Filme, Blood In, Blood Out.
War der Urvater dieser Filme.
Ja, aber ich hatte halt eine Videokassette, wo Menace to Society, also ich hatte Menace to Society und Boys in the Hood auf Video, auf VHS. Du wahrscheinlich auch. Hatten doch alle, oder?
Ja, hatte ich auch, aber ich bin jetzt im Jahr 91, also kurz vorm Verlassen der 10. Klasse und kein anderer Film oder keinen anderen Film fanden wir zu dieser Zeit krasser als Das Schweigen der Lämmer. Weil, also, besonders die Rolle von Anthony Hopkins als Dr. Hannibal Lecter war halt irgendwie so krass gespielt und auch so fies, dass wir den Film damals auch schon immer, also wenn der lief und dann kam halt eben bestimmte Szenen, die eine Szene muss ich jetzt nicht rezitieren, aber ihr wisst, welche ich meine, wo man halt dann irgendwie dann auch so ein bisschen vor dem Fernseher saß und dachte so, oh krass, also wo man teilweise dann auch vergisst, dass das ein Film ist. Weißt du, was ich meine? Dass man denkt so, das ist jetzt eher eine Doku über so einen Serienkiller. Ja.
Grausam.
Grausamer Film, ja.
Ja, den habe ich wiederum, da hatte ich dann irgendwie mich nicht dran getraut. Ich habe zwar die ganzen anderen Sachen geguckt, die ich vorher gesagt habe, aber das war irgendwie für mich, irgendwie hatte das auch was Verruchtes, das Schweigen der Lämmer.
Ja, aber verrucht, aber halt eben auch, der war halt, der hatte auch so ein paar brutale Szenen, aber der war ja echt eher so psychologisch brutal, sag ich jetzt mal so. Ne? Der hat ja eher so über so Psycho, während Saw sehr bildlich das da darstellen musste, war das bei Schweigen der Lämmer halt eben, ging das eher so um die Worte oder halt eben, wie es halt eben auch gespielt war von den beiden, von Jodie Foster und von Anthony Hopkins. Ne? Mhm. Dass das halt, dass dadurch dieser Horror halt eben dann so transportiert worden ist.
Ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Jetzt komme ich halt so mit so Mainstream, mit dem Ding, womit man cool sein wollte, was mittlerweile Mainstream geworden ist, weil es einfach everybody's Darling in der Filmgeschichte ist. Aber es war auch mein Darling und zwar ist es halt Pulp Fiction. Ich weiß, ich müsste so um 95 rum gewesen sein, dass ich den auf Video hatte und das war meine Go-To-VHS, keine Ahnung, wenn ich Besuch hatte, vielleicht sogar schon einen ersten Damenbesuch oder ähnliches. Pulp Fiction hatte halt diese Coolness, wirklich auch alle, die cool sein wollten, hatten halt, keine Ahnung, in den ersten WGs, wo man dann auf Partys eingeladen wurde, da hing immer ein Pulp Fiction-Foto, entweder bei den Jungs, hing halt die beiden Killer, die gerade ihre Pistole zücken bei den Frauen, Uma Thurman auf dem Bett mit Zigarette in der Hand. Also es ist irgendwie, alle haben Pulp Fiction geliebt. Und ich muss auch sagen, es war auch wirklich ein Durchbruch in der Filmgeschichte. Das war schon ein, ja, also wirklich, ich respektiere das ohne Ende. Auch wenn es jetzt so ein bisschen halt ausgelutscht ist, weil es halt so ja, dieses nichts Besondere ist, was alle sagen, das ist besonders. Aber irgendwie, also das war wirklich ist eingeschlagen, Pulp Fiction, und hatte ich dann auf Video und habe auch jahrelang, war das eine, halt, ja, da auch schon noch in meiner Zivi-Zeit, wenn ich da Damenbesuch hatte, sollen wir was gucken, was Pulp Fiction lief. Ne?
Also bei mir war's.
Aber da komme ich gleich zu zwei anderen Filmen.
Ja, wir hatten uns zwar auf 10 Filme geeinigt, aber bei mir sind es ein paar mehr geworden. Ein Film muss ich in den Raum werfen, der garantiert auch bei dir gelaufen ist, und das waren die beiden Kumpels Wayne und Garth in Wayne's World.
Ja, geil, ja. Ich hatte nicht, aber genau, ja. No? Wayne's World, Partytime, excellent. Wenn ich ehrlich bin, wünschte ich mir einen Fernsehsender, also ich hatte richtig Bock, das zu machen halt. Ich glaube, vielleicht hat das ein bisschen Grund, dass ich streame und nicht nur halt Videospiele spiele, sondern auch so ein bisschen was gucke oder so ein gemischtes Gedöns mache. Ich glaube, so tief in mir drin, ich hätte Bock auf so eine Sendung wie Wayne's World.
Ja, das war halt so ein bisschen Chaos und halt eben auch so ein bisschen Anarchie und natürlich, was bei dem Film halt eben auch die wirkten, also das war halt so eine Mischung aus Albern und Authentizität. Und das haben wir halt geliebt. Also habe ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, dass ich eigentlich Bill und Ted mehr abgefeiert habe. Mhm. Aber es ging jetzt ja heute um Filme, die wirklich bei uns dann im Videorekorder halt eben geglüht haben. Und das war definitiv Wayne's World. Mhm. Im Vergleich zu Bill und Ted.
Ja. Kannst du ja nichts für, was du hattest, ne?
Nee, also
man kann, ja.
Man hat ja, so war das damals ja auch, wenn man Videorekorder hatte und hat dann irgendwie gesagt, hier, ich schmeiß was rein und dann nebenbei zocken wir irgendwie oder coden oder irgendwie oder machen irgendwie anderen Kram am Rechner. Da war das ja auch ganz oft so, dass Leute gesagt haben so, ja, hast du das oder hast du das, dann schmeiß das doch mal eben rein. Ja, und dann, ja, okay. Ne? Und ja, ist jetzt nicht unbedingt, also ich glaube, es ist auch ein Film, den man heutzutage nicht mehr so gut gucken kann, aber definitiv damals lief der auf Heavy Rotation.
Mhm.
Ja.
Kann ich gar nicht gut nachfühlen. Ja, und dann gab es halt dann die Zeit, wo ich hier ganz viele hier Tarantino-Filme oder Tarantino-ähnliche Filme, keine Ahnung, Desperados, El Mariachi, Curly Sue, wie sie alle heißen. Ich mochte halt auch gerne die Filme dann, die nicht alle kannten. Und da bin ich dann irgendwann auf Four Rooms gestoßen. Und wie war das denn? Ich glaube, Four Rooms habe ich mir ausgeliehen aus einer Videothek und die hat dann zugemacht. Und dann blieb ich auf dem Film sitzen. Und dann hatte ich Four Rooms zu Hause. Und das war dann mein nächster Go-To-Film. Tatsächlich, kennst du Four Rooms? Hast du schon mal gesehen?
Ja.
Das war dann halt so für das ist alles dämlich. Es ist richtig peinlich, auch darüber zu reden. Das ist aber halt die Wahrheit. Für die, wo man sagte halt, Pulp Fiction ist zu Mainstream, hast du nicht was in die Richtung nur noch Cooleres, halt so ein bisschen Unbekannteres. So, das ist halt dämlich. Und da hatte ich halt Four Rooms. Und den habe ich dann, ganz viel bei geknutscht bei Four Rooms. Sehr viel bei geknutscht. Viele Sachen, Passagen habe ich vielleicht noch gar nicht gesehen. aber das war halt Four Rooms. Ja. ich muss ja überlegen, was sage ich nicht. Aber ist auch wirklich, glaube ich, ein cooler Film. So ein Episodenfilm, wo dann diese kleinen Episoden alle nachher miteinander verwurschtelt. Ja, ganz ähnlich wie Pulp Fiction und auch.
Ja, ja.
Ist es Tarantino oder spielt der nur mit? Macht der Regie? Macht der Produzent?
Ich weiß nicht.
Auf jeden Fall auch was aus diesem Dunstkreis.
Ja, und eine andere Reihe, und da habe ich mir den dritten Teil von rausgepickt, die lief bei uns auch wirklich andauernd auf Heavy Rotation, einfach auch, weil das ja so eine Kumpelkomödie war, und zwar rede ich von Lethal Weapon 3.
ja.
Mit Mel Gibson und Danny Glover.
Ja.
Ja, und vergessen, dass ihn auf dem Klo, wo eine Bombe installiert ist, und einfach weil er scheißen gehen wollte und dann nicht mehr aufstehen kann. Ich glaube, das war im zweiten Teil, ne? Aber ich werfe das gerade, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Aber auf jeden Fall, Lethal Weapon war halt eben eine Reihe, die wirklich sehr, sehr cool inszeniert war. Ähnlich, ich sag mal so ein bisschen so im geistigen Sinne von Beverly Hills Cop, aber irgendwie noch ein bisschen abgefahrener und ein bisschen. Und weniger überdreht, aber trotzdem sehr eine sehr coole Reihe und das waren, also besonders der dritte Teil, weiß ich, dass der auf einer Kassette war. Waren ja meistens so zwei Filme auf einer VHS, die dann halt auch immer wieder lief.
Okay, jetzt gehe ich schon fast in das Erwachsenenalter rein, aber VHS halt noch, ne? Die Ergänzung von Pulp Fiction über Four Rooms hin zu Jackie Brown, was auch aus, das ist einer der späteren Filme von Tarantino, was da sehr interessant war, derjenige, der mir diesen Film kopiert hat, da lief halt erst Jackie Brown und danach war ein Hochglanzporno halt, ne? Und beim ersten Mal gucken nach Jackie Brown war ich irritiert, sage ich. Also, huch, was ist denn das? Ne? Und dann, das war dann wirklich so, es gab schon Computer und ich hatte auch schon Sachen gesehen. Ich war jetzt nicht so, huch, Hallöchen, sondern, aber das war so, dass ich das erste Mal sowas so besessen habe. Und dann wollten das natürlich auch Freunde von mir leihen.
Ja.
Das heißt, super viele Freunde haben von mir gerne den Jackie Brown Film ausgeliehen und den weiterverliehen. Und der machte große Runden und es war wirklich ganz, ganz wild, wer alles plötzlich Jackie Brown gucken wollte. ja, ich habe nicht danach, ich habe das nicht organisiert oder was weiß ich. Es ist einfach so, es ist passiert. Ne? Ja, und dann weiß ich ganz genau, also Jackie Brown hat für mich immer noch so was Anrüchiges hinten dran ein, ich weiß sogar noch, Andrew Blake hieß der Produzent, googelt den mal oder lasst es sein, von dem ein Film war direkt hinter Jackie Brown. Ich danke dem einen Kollegen, der mir das kopiert hat. Und dann war Jackie Brown immer irgendwo unterwegs. Ich hatte den also kaum zu Hause, weil irgendwer immer Jackie Brown geliehen haben wollte.
Ja.
Wir hatten ja noch nicht das Internet. Junge Freunde, wenn ihr dazuhört, wir hatten nicht das Internet. Das war halt, es gab schon LAN-Partys und so, wo sich Sachen hin und her geschoben wurden. Aber so, so in dieser Ausgiebigkeit gab es sowas nicht.
Nee, das stimmt wohl. Also Pornos. Aber Pornos habe ich auch nie überspielt. Also nie kopiert.
Ich habe sie zwar. Ich war es ja auch nicht selbst. Ich war das ja nicht.
Ich habe sie halt angeflogen. Ich weiß von wem.
Ich könnte einen Namen nennen.
Ja, ich. Also, als wir alt genug waren, sind wir natürlich auch in die Videothek gegangen und haben uns irgendwelche albernen holländischen Pornofilme ausgeliehen. So, ne? Da gab es so eine komische Reihe. Aber. Das hatte eher Unterhaltungswert, als jetzt das, was sich da zusammen vor der Glotze setzt, einen da von der Palme wedelt oder so ein Quatsch. Darüber wollte ich auch gar nicht reden. Ich wollte mal über Filme reden, die halt wirklich uns unterhalten haben und oder halt vielleicht auch uns so ein bisschen schockiert haben. Und jetzt habe ich hier in der Tat nochmal, bin noch fast am Ende angekommen meiner Liste. Ich habe ein bisschen mehr als 10 Filme aufgelistet. Und zwar eine Trilogie, die mich als Jugendlicher sehr, 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 sehr fasziniert hat, war Hellraiser. Und
ja, hast du schon mal erzählt in der Folge hier, ne?
Genau. Und den zweiten Teil, Hellbound, ist der Arbeitstitel, also ist Hellraiser 2, Hellbound heißt der Film. Den fand ich halt noch so ein bisschen krasser, weil im ersten Teil geht es eigentlich nur darum, dass das klassische Horrorszenario, irgendjemand hat in seinem Haus da irgendeinen Quatsch da und dann kommen da irgendwelche Monster. Aber im zweiten Teil ist halt eben dann die Protagonistin, die den ersten Teil überlebt hat, ist halt schwer traumatisiert in einer Klapse und dann ist da so ein typischer Horrorarzt aus der Klapse, der sie halt betreut und dann kommen halt die Monster wieder und dieses die ganze Inszenierung von dem Film, die hat damals, und das muss ich dazu sagen, in dem Setting Röhrenfernseher, dunkles Zimmer, dunkel draußen, weil ist schon Winter oder irgendwie Winter steht vor der Tür, du bist irgendwie mit deinen Kumpels irgendwie da am Gucken, das war gruselig. Also weil der Film hat damals eine sehr, sehr düstere Stimmung verbreitet. Auch die Bilder, die da gezeigt werden, also auch wie das gedreht worden ist, halt mit wenig Farbe und so. Das wirkt alles sehr, sehr, sehr beklemmend. Ich habe den Film irgendwann mal in einer, noch nicht vor allzu langer Zeit, 3-4 Jahren oder so, habe ich den mal auf einem modernen Fernseher, in einer modernen, ich weiß gar nicht, Remaster wahrscheinlich nicht, aber halt in so einer digitalisierten Fassung gesehen und das wirkt scheiße. Weil die ganzen Effekte, du siehst halt eben so, okay, das ist ein Standbild. Das hast du halt aber auch früher auf der Röhre halt eben nicht so als Standbild erkannt. Das wirkte eher wie eine kunstvolle Animation oder so. Das war einfach ein stumpfes scheiß Standbild, was irgendwie auch noch schlecht gemalt war. Habe ich auch schon mal an anderer Stelle erwähnt. Ne? Viele, viele alte Filme, wenn man die auf modernen Medien guckt, wirkt das überhaupt nicht mehr. Und ähnlich ist es halt eben auch bei Hellraiser 2. Aber damals haben wir das geliebt, weil der Film auch so. Der Film ist ja halt auch. Der hat ja kein Happy End in dem Sinne. Ne? Das war halt eben auch finde ich damals. Oder für mich damals so neu, dass ein Film halt eben nicht unbedingt mit einem Happy End endet. Und aber Hellraiser 2 war definitiv auf Heavy Rotation und mit dem mit einem anderen Film, den ich gleich noch erwähnen werde.
Dann sage ich mal ganz kurz rein, was ich ganz vergessen habe, die ganzen Astrid Lindgren-Sachen hatten wir auch. Also Pippi Langstrumpf, Kinder von Büllerbü, Ferien auf Salkrokran, solche Sachen. Reingeschmissen, haben wir gerne geguckt als Kinder. Hat mich auch irgendwo geprägt. Pippi Langstrumpf war eine coole Sau. So, du bist dran.
Hm. Nee. Kinderfilme hatten wir, wie gesagt, weil ich den Videorekorder erst wesentlich später hatte, waren gar nicht drauf. Also was ich allerdings hatte, aber das war halt auch schon dann modern, ne? Simpsons. Ne? Dass mir Leute Simpsons halt eben.
Habe ich in der Simpsons-Folge gesagt, dass ich ja von diesem Kumpel diese ganze Reihe gekriegt
genau,
hatte.
Genau, dass du einen Kumpel hattest, der hat immer dann die Simpsons auf Pro7 aufgenommen gehabt, in die halt liefen. Die liefen ja damals auch nur einmal in der Woche irgendwie und dann hast du irgendwie dann so nach einem Monat hast du dann so eine oder nach mehreren Monaten hast du dann so eine 4-Stunden-Kassette gehabt mit halt eben dann 8 Folgen Simpsons drauf oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Das gab's auch, weil ich hatte wirklich bis zu meinem jungen Erwachsenensein, wir hatten kein Kabelfernsehen. Meine Eltern waren strikt dagegen. Die hatten nur diese scheiß Antenne. Und irgendwann war aber mein Papa dann auch der Empfang zu schlecht. Da sagte er, ja, ich hole jetzt mal Kabel. Aber da war ich schon in der Lehre. Also ich habe während meiner ganzen Schulzeit habe ich kein Kabelfernsehen gehabt. Und dementsprechend habe ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt, dann wild wedeln mit der Zimmerantenne irgendwie im Kinderzimmer, dass man irgendwie Pro7 oder Tele5 irgendwie mit einigermaßen schneefrei irgendwie reinkriegt. Mhm. Dann waren diese Aufzeichnungen und vor allem, das war ja auch das Schöne bei aufgenommenen Zeichentrickfilmen, da war die, also bei Actionfilmen oder bei Kinofilmen war die Qualität dann ja auch nicht immer so optimal, aber bei Zeichentrick war das eigentlich immer ein super geiles Bild. Und habe ich halt auch geliebt. Aber ja, das spielte zu der Zeit, als ich den Videorekorder hatte, dann nicht mehr so eine große Rolle. Aber was wir geliebt haben, einmal den eben genannten Hellraiser und auf derselben Kassette, also ich habe mir das so zusammenstellen lassen, war dann auch noch, auf Deutsch hieß der Tanz der Teufel und im Englischen The Evil Dead. Ja, und die beiden, also erst Hellraiser 2 und danach Evil Dead, das lief halt eben auch in der Dauerschleife. Natürlich die Klamauk-Geschichte Armee der Finsternis lief da natürlich auch noch irgendwann, aber den Klassikerfilm von 81, der damals ja auch wirklich, ist ja auch so ein Film, der so ein ganz, ganz niedriges Budget hatte und wo alle Leute besoffen oder auf Drogen waren, weil sie unterbezahlt waren und also von der Herstellung her eher gruselig, also gruseliger als der Filminhalt. Aber das Endprodukt ist halt eben, war halt eben schon sehr schockierend damals. Ist ja auch Splatter-Horror, ne? Absoluter Kultfilm und der war halt eben auch mit auf der Kassette drauf.
Mhm. Hast du noch was in der Pipeline?
Ja. Ich nichts mehr. Abseits des Mainstreams für uns damals so ein bisschen ein Film mit Schwarzenegger und zwar Predator.
Predator?
Ja, Predator war halt eben weil es halt auch um dieses so diese Mischung aus Militär-Action, Sci-Fi, so ein bisschen auch Survival-Horror, dann dieser unsichtbare Gegner, wo man nicht weiß, wo kommt man.
Ja,
kommt,
das war geil. Wieder.
Das war sehr geil, war auch filmisch sehr geil inszeniert. Das kam auch nicht albern rüber, eher bedrohlich und fanden wir toll. Also auch definitiv einer der Filme, der ist ja auch schon ein bisschen älter damals gewesen. Wie gesagt, 87 ist der rausgekommen, aber ich bin der Meinung, ich habe den 92 oder so, vielleicht sogar erst 93 dann auf VHS irgendwie kopiert bekommen, gekriegt. Lief halt eben halt auch in einer, wie gesagt, es waren halt alles so Sachen, die halt eben dann im Hintergrund liefen. Und zu guter Letzt habe ich einen, für mich persönlich damals einen der ganz großen Horrorklassiker auch VHS gehabt. Und den habe ich auch geliebt. Und dabei habe ich auch geliebt. Und das war Stephen Kings S. Oder Ings.
Oh. Ja, das war für mich auch sehr gruselig immer.
Ja, aber war ein Film, den damals die Frauen, die bei mir, oder die Mädels, muss man eher sagen, oder die Freundinnen, die bei mir übernachtet haben, wenn sie sich gruseln wollten, haben sie immer gesagt, mach mal S an. Und wenn sie was Harmonisches gucken wollten, dann wollten sie mal. Also ich glaube, sehr viel Sex hatte ich zu Soldat James Ryan.
Zu bestimmten Szenen oder allgemein?
Ach, das hat sich dann einfach so ergeben. Aber das war ein Film, der bei Mädels, also der war sehr angesagt. Keine Ahnung warum. Ich weiß noch nicht, wann ist Saving Private Ryan überhaupt rausgekommen? War das auch 90er Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 90er Jahre, ne?
Keine Ahnung, ja.
Aber der war sehr beliebt. Also ich glaube auch wegen dieser trotteligen Art von ihm und dann halt auch die Frau, die sich nicht für ihn entscheiden kann, bis sie sich dann doch für ihn entscheidet und so weiter. Ich glaube, das war so eine...
Warte, du meinst wirklich Soldat James Ryan? Du meinst jetzt nicht...
Forrest Gump, Entschuldigung.
Oh,
Ich verwechsel die beiden immer. Sorry, ich verwechsel die beiden immer. Forrest Gump meine ich und nicht Saving Private Ryan. Ja. Forrest Gump. Aber weil die beiden ja auch diese Kriegsszene haben.
Das sind verschiedene Krieger. Eines ist Vietnam und das andere ist das zweite.
Omaha Beach, ja. Nein. Entschuldigung, Forrest Gump meine ich natürlich. Ja, und andere Filme habe ich
jetzt... Okay, Forrest Gump ist auch wirklich so ein bisschen... mehr so der People-Pleaser, ne?
Ja. Aber war ein Film, den damals viele Frauen beim Übernachten gucken wollten.
Mhm.
Und andere Filme, die haben wir schon oft erwähnt, ne? Die Hard habe ich extra nicht reingeschmissen, obwohl das natürlich auch lief. Dann natürlich und täglich grüßt das Murmeltier.
Oh ja.
Ne? Gremlins, die beiden Teile, die liefen halt eben auch, aber die Filme, die ich jetzt heute hier erwähnt habe, das waren wirklich so die Filme, die so wirklich so auf Heavy Rotation, also die halt wirklich so oft dann auch im Videorekorder gelaufen sind, dass die irgendwann auch dann abgenudelt waren. Also ich weiß, dass der erstgenannte Film, der Indiana Jones, als ich den damals kopiert bekommen hatte bei meinem Freund oder Schulkameraden, muss ich ja sagen, hatte er eine super geile Qualität und irgendwann später war der einfach, das war einfach Matsche. Also es war, kann man nicht anders ausdrücken. Wo man dann den Unterschied zwischen Sean Connery und Harrison Ford auch gar nicht mehr so wirklich feststellen konnte, weil die beide alle schon so abgenüdelt waren. Naja, egal. Aber war auf jeden Fall Filme, die halt früher so oft rauf und runter gelaufen sind, dass ich mir die leider, oder bei einigen Filmen, oder bei den meisten Filmen, die kann ich mir heutzutage auch gar nicht mehr angucken. Also ganz prägnantes Beispiel ist Home Alone, den kann ich nicht mehr gucken. Den habe ich zu oft gesehen früher. Den finde ich auch nicht mehr lustig und ich verstehe auch nicht, dass man den immer noch bei einigen Fernsehsendern dann zu Weihnachten zeigt.
Ja, das ist für viele ist das halt ein Weihnachtsritual.
Ja, nee. Ja, Die Hard ja auch, also stimmt naja. Langsam. Aber da bin ich ganz ehrlich gesagt, da bin ich so ein bisschen raus. Ich habe es ja auch schon mal an anderer Stelle erwähnt und habe dafür auch Rüffel bekommen, aber ich finde ja auch, dass die Back to the Future-Dinger überhaupt nicht mehr funktionieren. Überhaupt nicht mehr. Also besonders der erste Teil mit den Arabern da auf dem Parkplatz. Nee, klappt für mich nicht mehr.
Nee, also, manche Filme haben halt auch einfach ihre Zeit und manche sind dann halt so Kult geworden, dass man sie immer gucken kann und manche halt sind einfach aus der Zeit vielleicht auch ein bisschen rausgefallen. So denke ich das. Ich habe jetzt eben gerade noch mal so ein bisschen schräg geguckt. Ich glaube, ich hatte auch He-Man, die Verfilmung halt, ne? Diesen Action-Thrash-Film.
Ja.
Hatte ich auch auf VHS. Später hatte ich auch Starship Troopers auf VHS, was das tierisch cool ist.
Ja.
Jetzt habe ich aber wirklich alle VHS durch. Besonders alle Kinderfilme. Ein Kumpel von mir hatte noch Werner Beinhardt. Den haben halt auch viel geguckt, aber es war nicht mein eigener.
Ja, hatten wir auch, aber über Werner haben wir ja schon mal an anderer Stelle geredet.
Ja.
Und wir haben auch eher dann, ich sage, das waren ja auch dann eher so Filme, die weil alle die den so gut kannten, konnte man dem halt eben auch im Hintergrund laufen lassen. Ich meine, beste Beispiel ist halt Wayne's World. Ne? Der lief dann, glaube ich, auch immer noch im Hintergrund wegen der Musik. Ne? Ja, und das war ja auch irgendwie klar. Man wollte halt eben ja auch, man hat ja irgendwie, also ne, wenn heutzutage Leute während der Arbeit oder während anderer Tätigkeiten irgendwie dann sich auf YouTube irgendein Video anschmeißen, manchmal sind das ja dann auch Filme oder Serien oder so von früher, das ist ja nicht unbedingt, weil man das gucken will, sondern einfach nur, weil es, damit es so ein bisschen Hintergrundrauschen, sag ich mal, so erzeugt, ne? Aber nichtsdestotrotz waren das halt eben auch Filme, die halt ja, irgendwie schon wo man halt auch Bock hatte, die öfters zu gucken. Also häufig geht mir das heutzutage so bei modernen Filmen, die gucke ich einmal oder nie wieder. Weil, um Gottes Willen, wir haben uns den, hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber wir haben uns den letzten Joker-Film mal reingezogen mit Lady Gaga und dem. Oh Gott, und der ist einfach furchtbar. Wo du einfach denkst, so, ey, was soll das? Also,
ja, also da bin ich ganz raus. Diese ganzen modernen Marvel-Sachen und was weiß ich, DC in dem Fall, ist nicht meins.
Ja, der Joker-Film knüpft ja an den, also es gab ja zwei Filme. So, der eine, der wurde ja ziemlich abgefeiert, ist das Heath Ledger, der Schauspieler? Ich habe keine Ahnung.
Genau, weil
der sich so immens abgemagert hat und weil der auch wirklich eine.
Der ist dann gestorben oder ist das gar nicht?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin dumm, ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, ist auch egal. Auf jeden Fall der erste Teil, den wo es um die Entstehung dieses Marvel-Charakters Joker geht, den fanden wir wirklich brillant beide. Weil wir beide auch vom Fernseher sind so, boah, krass und so eine, und wie man das so, ne, von der Bildsprache und vom Schauspielerischen her umgesetzt hat, echt ein toller Film. Ne? Und dann machen sie irgendwie dann so einen zweiten Teil, wo sie an die Story vom anderen irgendwie anknüpfen und also, als ich dann zu meiner Frau, also die fingen irgendwann, auch nach einer halben Stunde oder so, fingen die auf einmal an, in dem Film zu singen. Und dann war ich so zu meiner Frau, das ist irgendwie wie so ein schlechter Disney-Film jetzt gerade. Also so Apokalypse-Disney. Also ich meine, zwei Kaputte, die jetzt singen. Na toll. Und dann ging das in einer Tour so weiter, den ganzen Film. Und ich dachte, ja, was für ein Scheiß. Und dann ist das halt auch von der Story halt eher so, ah nee, weiß ich nicht. Da sagt man wirklich dann am Ende des Films so, ich guck's jetzt, weil ich wissen will, wie die Scheiße ausgeht, ob es da noch irgendeine Pointe kommt, die ich dann, wo ich dann sage, ja, okay. Und dann guckst du das Ding halt eben zu Ende und denkst du so, ja, toll, danke für die 2,5 Stunden verschwendete Lebenszeit. Naja, und viele, viele andere moderne Filme, die erreichen mich gar nicht mehr. Also das ist wirklich nur eine Handvoll Filme, die ich mir nicht mehr angucken mag. Und ich hatte sie auch vor zwei Folgen, glaube ich, da habe ich ja auch mein Rant über Cobra Kai ja auch abgelassen.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, manchmal ist weniger einfach mehr. Weniger erzählen, ich meine, ich habe auch mal gesagt, ich feiere das ab bei so Serien wie Breaking Bad, wo dann wirklich Charaktere auserzählt werden und wo es dann wirklich umfangreich wird und wo man auch wirklich dann 6, 7, 8 Staffeln irgendwie dann gefesselt irgendwie dabei sitzt und denkt so, krass, 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 tolle Story, gut gemacht und wirklich durchdacht. Aber wenn man dann merkt, dass halt dann so eine Serie halt eben dann over the top geht oder beziehungsweise vielleicht auch der Autor, der das Ganze sich ausgedacht hat, dann aufsteigt, dass ich kann nichts mehr erzählen, ich will auch nichts mehr erzählen, meine Story ist hier beendet und dann kommt halt ein anderes Team rein. Gab es ja auch hier bei Game of Thrones oder so, wo dann halt irgendwie dann nur so ein Murks dann irgendwie dann entsteht. Ja, dann gucke ich lieber gar nichts. Und ich gucke auch nicht viel, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, so, bei mir der Fernseher an ist, läuft dann auch Fußball. Und das war's.
Bei mir auch nur noch Bares für Rares.
Ja, gut, das ist ja dein Spleen.
Ja. So, weniger ist mehr, ist eigentlich ein gutes Schlusswort.
Ja, finde ich auch. Tschüss.
Tschö. Das ging schnell.